Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, euer YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich sitze hier mit Rabea Rogge. Rabea, du bist die erste deutsche Frau im All. Kurzer Abriss, Berlin repräsentierst du das so ein bisschen. Du kommst aus Berlin, du hast in Zürich studiert, Elektrotechnik. Promovierst jetzt in Trondheim zu, ich fasse mal auf Deutsch zusammen, autonome Schiffe in harschen Bedingungen, kann man das so sagen?
Genau, ja. Also ich gebe im Moment, beziehungsweise vor der Mission und nach der Mission, bin ich in meiner Forschung mit eingebunden. Ich mache gerade mein Doktorat und da geht es eben um arktische Robotik. Also wie weiß der Roboter, wie er Entscheidungen zu treffen hat in Extrembedingungen? Weil die Regeln ändern sich. Menschen wissen das meistens eher so intuitiv. Und meine Forschung geht eben darum, so Algorithmen zu entwickeln, zu schauen, okay, wie kann man diese Intuition auf diesen Roboter übertragen?
Ist vielleicht jetzt auch spannend, weil wir in einer Zeit leben, wo ja wir tatsächlich jetzt auch Internet überall global haben. Das heißt, im Prinzip man sich gar nicht so viel Gedanken darüber machen muss, wie viel Rechenkapazität passt man vielleicht in die Roboter rein, sondern man kann das im Zweifel auslagern, oder?
Ja, nee, absolut guter Punkt. Also ich meine, vor allen Dingen, wir arbeiten mit Robotern auf See. Also ich zumindest arbeite mit Motorbooten, autonomen Motorbooten. Wir haben aber Unterwasserroboter, Satelliten, alles. Und da geht es darum, wie die Agenten alle miteinander zusammenarbeiten. Und es ist natürlich perfekt, wenn es dann mit der Kommunikation klappt, wenn man Internet hat, dass man sagt, okay, diese Intuition kommt vielleicht von einem Modell, was jetzt nicht auf der Maschine ist, sondern, weiß ich, in der Cloud irgendwo oder extern auf jeden Fall. Und es ist aber, ich würde sagen, alle Probleme sind da noch nicht gelöst. Also es ist jetzt nicht so super, super smooth, aber wir kommen auf jeden Fall da bald hin.
Und ich glaube, du hattest auch eine Zeit lang vor Afrika
gelebt. Genau. Ja, also ich hatte 3 Monate mit Sea Shepherd, das ist ein NGO, vor den Küsten vor Westafrika auf einem Boot gearbeitet. Und oft fragen mich ja auch Leute so, wie wird man denn Astronaut? Und ich kann das gar nicht, sage ich mal, traditionell beantworten, aber ich würde sagen, die Zeit in Afrika war so das, was mich am meisten vorbereitet hat auf das Training. Es war das, was am ähnlichsten war, wie wirklich dieses Training, was wir jetzt auch durchgegangen sind bei SpaceX, was wirklich 3 Monate isoliert auf diesem Schiff auf See war. Man konnte da, also ich sag mal, jeder entwickelt so eine Fixation. Bei mir war es eher so Rennen. Ich wollte dann irgendwann mal wieder laufen so richtig, weil das kann man ja nicht, sage ich mal, auf See. Und wie geht man auch mit dann der Gruppendynamik um, wenn man, sage ich mal, sehr bedingt personale, sagen wir so Personal Space hat? Und wie geht man mit Ressourcen um, die knapp sind? Also meine Aufgabe war so ein bisschen, die Navigationssysteme dort instand zu halten. Und wenn das Radar nicht funktioniert hat, dann war das mein Problem. Und dann ist natürlich die Frage, okay, ich kann jetzt kein neues einfach bestellen. Das heißt, wie geht man damit um, kreativ sein zu müssen? Zu dürfen.
Sind natürlich, ich muss gerade dann denken, von wegen, ich bin ja auch Schiffbauingenieur, und da gibt es natürlich auch die ganz großen Öltanker oder Frachter, wo du dann irgendwie fast 400 Meter Länge hast und so, wo du dann die Crew dann auch mit dem Fahrrad praktisch fährt, weil dann die Entfernungen doch so lang sind, wo man dann doch ganz gut eigentlich joggen kann. Das heißt, es war bei euch ein kleineres Schiff, wo das dann schon irgendwie...
Ja, genau, es war, jetzt muss ich nochmal gerade überlegen, wie lang es war. Ich habe so um die 50 Meter dann doch, aber ich meine, es ist natürlich, es gibt keine Strecke und wir hatten auch nur so ein Fahrrad, also wir haben schon viel Sport gemacht, aber ich weiß noch, als ich dann wieder zurück auf Land war, war es da das Erste, was ich gemacht habe, einfach zu rennen, einfach weil ich es konnte. Und dann auch manchmal einfach so, wenn ich gemerkt habe, ich bin die Straße lang gegangen, dachte ich mir so, ich kann auch einfach laufen. Ne? Also das hat mir schon gefehlt.
Und dann noch Arktis, Alaska, jetzt der Weltraum. War das schon immer in dir drin, von wegen, dass du dich rausgezogen hast, dass es irgendwie so ein Entdeckergehen, dass du sagst, deswegen willst du ein...
Ja. Frage ich mich auch. Ich war, glaube ich, eher ein schüchternes Kind. Und ich glaube, für mich war die Realisierung nach meinem Studium so, wow, ich kann alles mit dem machen. Ich habe Elektrotechnik an der ETH studiert und habe dort auch dann zum Teil ein Satellitenteam außerhalb meines Studiums geleitet. Und ich glaube, das war eher so der Moment, wo ich gemerkt habe, wow, man kann alles machen, was man möchte, wenn man die Verantwortung übernimmt über sein eigenes Leben. Und wir waren auch einfach so ein super Team. Also ich komme gleich auf die Arktis zu sprechen, aber in dem Satellitenteam, dass mir das einfach Mut gegeben hat zu sehen, okay, wir haben am Anfang einfach Leute, die einen Ingenieurshintergrund hatten, aber keinen Weltraumhintergrund und wir wollten aber unbedingt so einen Satelliten bauen. Und was wir dann innerhalb eines Jahres geschafft haben, dass wir auf dem Parabolflug schon einen Prototypen hatten, bei der ESA einen Wettbewerb gewonnen hatten. Ich glaube, da hattest du die Realisierung, okay, so, ich habe jetzt meine Ausbildung und jetzt, was mache ich damit? Und dann war der erste Schritt tatsächlich für mich Westafrika, weil ich etwas in Ozeankonservation machen wollte und sich das dann auch eben angeboten hatte. Beziehungsweise ich habe es dann mir die Gelegenheit gesucht und dachte mir so, okay, Afrika hatte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte so, ja, Mediterranean wäre vielleicht ganz schön. Und dann kam aber das Angebot, naja, hast du dann Afrika und das sind 3 Monate. Okay. Dann dachte ich mir, okay, es wird jetzt entweder jetzt oder nichts. Und dann habe ich gemerkt, gut, das Spannende ist wirklich, der Weltraum und der Ozean und die Arktis dann später sind gar nicht so verschieden. Und das ist mir dann aufgefallen. Sie sind nicht verschieden, weil es wirklich eben die Regeln sich ändern. Die Regeln sind immer anders auf einmal und dann eben auch auf einmal sind sehr dynamische Umgebungen auch. Also so ein Ozean kann sich sehr schnell ändern, von sehr ruhig zu sehr aufgewühlt. In der Arktis kann sich das Wetter sehr schnell ändern. Auf einmal sind es minus 30 Grad und man muss dann in dem Moment die Entscheidung treffen und das merken, Entscheidungen treffen. Und der Weltraum ist auch anders in dem Sinne, dass man ja auch sehr viel sehr harsche Bedingungen hat, also im Sinne von das Vakuum. Man hat viele, viele Probleme, die man auf der Erde nicht, viele Chancen auch, die man auf der Erde nicht hat. Und mich fasziniert, was all diese Umgebung verbindet auch.
Und ich habe im Studium eine Zeit lang gejobbt als Werkstudent und habe dann auch Offshore-Industrie gemacht. Also ich war nicht Offshore, aber man designt dann halt auch Offshore-Struktur und dann muss man sich über alles immer Gedanken machen. Okay, muss eine Liste schreiben und für alles Prozeduren, damit du auf gar keinen Fall irgendein Werkzeug vergisst, weil das immer super teuer ist, wenn du mit dem Helikopter dann den passenden Schraubenschlüssel hinfliegen musst. So, ne? Und das ist interessant, ne? Weil du warst jetzt im niedrigen Erdorbit so und das ist für die meisten Menschen ultra weit weg, so, aber wenn wir so Rettungsszenarien gehen, von wegen, im Zweifelfall ist man relativ schnell wieder auf der Erde, wenn alles glatt geht, so, ne, und während halt die Leute, die Offshore arbeiten oder in so einer Arktisstation oder irgendwie Berufstaucher, die unter Druck leben und dann irgendwie, ist man auch auf einer anderen Welt irgendwo oder beziehungsweise ist nicht so schnell wieder
da
zu Hause, so, ne.
Ja, genau, und deswegen finde ich es so spannend, dass es übersetzbar ist, also eben aus dem Orbit wären wir wahrscheinlich recht schnell wieder auf der Erde, wenn irgendwas wirklich sehr schlimm schief geht. Aber wenn wir jetzt an eine Mondmission denken oder eine Marsmission, also sagen wir mal die Marsmission, weil das, glaube ich, mal das extremere Case ist, dann muss man erstmal das Fenster abpassen oder das alle 2-3 Jahre müsste ich nochmal nachschauen, wo man halt wirklich hinfliegen kann, weil der Mars dann mit der Erde aligned, sodass es halt wirklich der kürzeste Weg ist. Das heißt, es ist nicht mal einfach so, dass man überhaupt irgendwas machen kann. Oder die Frage ist ja auch, ist die erste Expedition zum Mars ein One-Way-Trip für die Pioniere, die dann da hingehen. Deswegen ist es auch sehr gut, dass wir einfach, sag ich mal, als Menschheit diese Skills aufbauen, dieses Vertrauen, wie wir damit umgehen. Wie gehen wir denn mit Gruppen um in so geschlossenen Räumen? Also wenn man jetzt eben 3 Monate auf dem Schiff ist oder wenn man 2 Jahre auf so einer mindestens Mars-Mission ist, was sind so die Kleinigkeiten, die man beachten sollte? Das finde ich spannend. Das ist alles, ja, es ist, denke ich, also auf jeden Fall alles wichtig. Also ich finde es spannend im Sinne, dass sich die Technologie ja dahingehend ändert, im Moment, dass wir zum Beispiel mit einer autonomen Raumkapsel geflogen sind. Das heißt, ich finde es immer noch super spannend als Robotikerin, aber ich dürfte es auch nicht spannend finden, sagen wir mal so, oder? Die Idee ist, dass die Technologie sehr viele Aufgaben übernimmt, weil wir das jetzt gerade können auch, und auch noch besser werden darin, sodass, sag ich mal, die Menschen sich auf die Mission fokussieren können. Und deswegen hatten wir auch, sag ich mal, kürzeres Training zum Beispiel, weil sehr viel weniger vom Astronauten selbst abhängt. Aber dann werden eben andere Sachen wichtiger, wie zum Beispiel, wie kommuniziere ich, wenn ich unter Stress bin? Ich finde, so ein Beispiel für mich ist auch immer, wenn ich gestresst bin und mir sagt jemand so, oh hey, du wirkst ziemlich gestresst, bin ich noch gestresster. Mhm. Deswegen, ein Learning für mich ist zum Beispiel, dass man schon sagt so, kann mir jetzt jemand gerade helfen? Oder es gibt auch verschiedene, sag ich mal, Typen, oder dass man sagt, okay, vielleicht ist man eine Person, die Abstand braucht, wenn man gestresst ist. Vielleicht ist man eine Person, die eher Hilfe braucht. Oder er, sag ich mal, sowas Proaktives braucht. Und wenn man das aber gerade nicht weiß und gerade das Gegenteil macht und man geht auf eine Person zu, die eigentlich Abstand haben möchte, dann kann man die Situation eskalieren. Und ich finde, auf allen Expeditionen, die wir so hatten, war das ein gutes Team wirklich immer das Wichtigste. Weil sonst, ich glaube, so ein gutes Team kann auch wirklich den Unterschied machen zwischen einer erfolgreichen Mission. Also es gibt viele Aspekte davon, auch Vorbereitung, Prozeduren, und einer, die zugrunde geht. So, ich finde, das sieht man vielleicht auch in der Geschichte so ein bisschen. wenn ich da noch drauf eingehen werde, bei Polarexpeditionen sieht man vielleicht auch viel, wie so Vorbereitung sehr wichtig ist. Und es gibt so zwei sehr berühmte Expeditionen zum Südpol. Das war so ein bisschen ein Wettrennen. Das war zwischen Roald Amundsen, einem Norweger, der sich extrem vorbereitet hat, der mit den Inuit geredet hat, wie sich da also kleinste Tricks vorzubereiten sind, was nimmt man am besten für Hunde mit auch, welches Equipment hat sich durchgesetzt, auch von vorherigen Expeditionen. Und dann gab es eine andere von Skop, die das nicht getan hat und dann ein paar Fehler begangen hat, die sich dann aber alle, so kleine Fehler, die sich aufaddiert haben. Zum Beispiel haben sie Ponys mitgenommen und die Ponys waren gar nicht geeignet für den Südpol. Und dann, ja, ist leider diese Expedition, sag ich mal, zugrunde gegangen und die andere hat aber hat es geschafft. Das heißt, ich glaube, es gibt wirklich sehr viele so Elemente von wie so eine Mission wirklich erfolgreich wird. Teamarbeit ist eine, Vorbereitung ist die andere, Prozeduren ist auch eine, was ich auch super spannend finde.
Ich wollte vorhin so mit der Frage mit den unterschiedlichen Ländern oder unterschiedlichen Umgebungen so auch ein bisschen darauf hinaus, ob du irgendwie so dieses Entdeckergehen hast. Und du hast, glaube ich, in einem anderen Podcast mal gesagt, dass deine Eltern dich super unterstützt haben, zu sagen, dass du im Prinzip alles machen kannst, was du willst, wenn du es möchtest. So. Und ja, jetzt bist du ins All geflogen im Prinzip. Und da ist dann die Frage, kannst du dich erinnern, wann du vielleicht als Kind das erste Mal darüber nachgedacht hast, ich könnte mal ins All fliegen oder was du als Kind werden wolltest?
Ja, ich war als Kind eher so ein Dinosaurierkind, hätte ich jetzt gesagt. Und ich hatte dann so einen R2-D2-Roboter. Also ich würde sagen, die Liebe für zur Wissenschaft generell kam als erstes, so erst so diese Neugier, weil ich habe so diesen Roboter gesehen und ich dachte mir so, wie schafft es diese Maschine zu verstehen, was die Welt draußen so macht? Und wie ist diese Übersetzung? Also ich fand es praktisch unmöglich, dass es so schwarze Magie, dass dieser Roboter verstanden hat, ah okay, ich sehe jetzt was. Also damals, ich weiß vielleicht, war ich so 9 oder 10, ich bin ein bisschen älter, hat es ja auch noch gar nicht so fortgeschritten, aber man hatte so einen Baukasten, dass man sagen konnte, naja, okay, man hat einen gewissen Input, darauf basierend geht mein Schritt vorwärts oder nicht. Und ich fand es einfach so unglaublich, dass wir so mit, sag ich mal, so die Maschinen mit der Außenwelt so gut verbinden können. Das war eine von vielen, ich glaube, ich hatte sehr viele so Momente, die sich dann auch wieder aufaddiert haben, zum Beispiel auch so den Venustransit zu sehen und dann da sind wir auch ganz früh aufgestanden dazu und unser Lehrer meinte so, ja, das nächste Mal ist irgendwie in 500 Jahren und das ist ja schon, ich finde, sowas bleibt hängen. Der Weltraum ist für mich eher etwas, was ich auch während des Satellitenprojekts gemerkt habe, wie viel sich im Moment in dieser Branche ändert. Als ich angefangen hatte zu studieren, hieß es so, naja, komm, Raumfahrt ist verstaubt und alt, da gibt's eh kein Geld, also so ist kein Geld da für die Forschung, da kann man auch gar nichts machen, weil das wird eh bald sterben. So, nach mir so, okay, gut. Dann halt nicht, ne? Aber jetzt, sage ich mal, ist es ja total die Aufbruchsstimmung. Was alles sich ändert, eben autonome Raumschiffe. Wir haben Raketen, die wir wieder auffangen, wiederverwenden. Und das finde ich so, die Demokratisierung im Moment, fand ich so ein ermächtigendes Gefühl für mich. Da auch im Studententeam kann ein Satelliten hochschicken. Als Privatperson könnte ich ein Mondstartup gründen morgen, wenn ich wollte. Und ich glaube, das war der Moment, wo ich dachte so, wow, hier passiert gerade Geschichte und da kann ich die Zukunft mitgestalten.
Ich sehe es wie du, ne, das ist der Grund, warum es Senkrechtstarter gibt. Raumfahrt ist so vibrierend, es ist, passiert so viele krasse Sachen. Und das Schöne ist jetzt auch, dass es in Deutschland endlich ankommt. Weil ich sag mal, in den USA ist es seit 5 Jahren, würde ich sagen, schon ein großes Thema. Und die großen Zeiten, meiner Meinung nach, die stehen uns noch bevor mit den richtig krassen Sprüngen. Ja, so.
Das denke ich auch. Es war auch, glaube ich, so das eine Gefühl, was ich wirklich hatte, auch als ich auf die Erde geschaut habe, also aus dem All, was mich dann auch wirklich berührt hatte, für einen ganzen Orbit. Und dann habe ich gemerkt, okay, wir haben uns recht schnell angepasst. Also unsere Körper haben sich recht schnell angepasst an die Schwerelosigkeit. Ich habe so die Sterne hinter der Erde gesehen und dachte so, wow, wir stehen erst wirklich am Anfang. Wir könnten so viel erreichen. So unsere Körper können sich anpassen. Super schnell. Wir haben die Technologie, wir können noch sehr viel, also ich weiß gar nicht, ich will mir gar nicht vorstellen, so wie weit die Technologie noch kommen kann. Und wir haben alles zum Erkunden, so das Universum. Darauf freue ich mich am meisten in der Zukunft.
Ja, das ist irgendwie auch abgefahrener Gedanke, ne? Wir merken diese ganze Technik um uns herum und dann fühlt sich ja schon ein bisschen godlike, so von wegen, es gab so einen krassen technologischen Sprung in den letzten 100 Jahren, so, aber de facto haben wir eigentlich die Wiege der Menschheit noch nie richtig verlassen, so, ne? Ich meine, auch so ISS oder euer niedriger Erdorbit ist so papierdick im Vergleich zu was da noch draußen ist, so, ne? Irgendwie allein zum Mond, so, ne? Ja. Und abgefahren und ich merke schon, wie du auch sprühst oder dass wir da auf einer Welle sind, dass wir uns das wünschen, dass wir irgendwie diesen Schritt halt gehen so, ne? Und dass es aber einfach spannend ist, was wir auf dem Weg herausfinden. Also es gar nicht so geht von wegen, wir haben das Ziel und wir machen das dann, sondern auch so von wegen, auf dem Weg dahin werden wir unfassbar viel lernen. So.
Ja. Und ich finde, im Moment ist ja dann, und warum es im Moment, sage ich mal, relevant ist, dass es halt nicht mehr so das Spiel von großen Agenturen alleine ist, sehr langwieriges Spiel, sondern dass es jetzt eine Kollaboration ist zwischen, sage ich mal, dem privaten Sektor und dem staatlichen Sektor, dass eben auch Privatpersonen ihre Ideen einbringen können. Das heißt, ich glaube, wir werden sehen, dass sehr viel mehr Ideenreichtum einfach da ist, weil Leute sich denken so, hey, ich habe jetzt hier so eine Idee für, ich weiß nicht, ein Mondrover oder ein Mondkommunikationsnetz. Ich möchte das jetzt einfach mal ausprobieren. Vielleicht gibt es noch Leute mit einer ähnlichen Idee und dann, glaube ich, haben wir so eine Vielfalt von Innovationen. Deswegen ist es jetzt gerade auch der Punkt, dass das Innovationstempo höher oder hochgeht.
Jetzt bist du Wissenschaftlerin, damit erfüllst du eigentlich schon so einen Grundpfeiler von den, ich sag mal, dem Standard-Astronaut, den du für Agenturen brauchst, irgendwie bist körperlich fit und so weiter. Du hast jetzt so ein Astronautentraining durchgemacht und meine Idee oder so, das, wo ich irgendwo hin möchte, ist ja, dass der Weltraum sich für alle öffnet. Und das sagen wir ihnen, es ist jetzt nicht mehr der Platz für Supermenschen, sondern die Menschheit geht da raus. Und kannst du das bestätigen? Willst du sagen, ja, das ist schon ein krasses, hartes Training, aber grundsätzlich kann das jeder gesunde Mensch machen?
Ja, genau. Spannend. Also ich finde, das ist so der Knackpunkt bei unserem Training auch gewesen, weil wir waren auch die erste Mission überhaupt in der Geschichte der Menschheit ohne einen Piloten, ohne einen Flugzeugpiloten. Und für uns war eben die große Frage, was von diesem Training braucht man noch? So, was kann man rausschmeißen, was nicht mehr wirklich zweckdienlich ist, sage ich mal, was vielleicht auch so ein bisschen ein Relikt ist. Ich würde sagen, so die Astronauten vor mir waren wirklich unglaubliche Helden. Auch einfach dadurch, dass eben sehr viel mehr vom Astronauten abhängt. Wenn man sich jetzt so ein Space Shuttle anschaut, mit sich über 3000 Knöpfen, dann braucht man natürlich sehr viel mehr so Situational Awareness oder auch Missions-Awareness, um zu wissen, welches Button-Cluster brauche ich wann. Versus, wenn das Raumschiff alles, sag ich mal, alleine macht, hängt ja nicht mehr so viel vom Astronauten ab. Ich würde sagen, das ist, also die Technologie tatsächlich ist der große Sprung vorwärts zu, was es uns ermöglicht, diesen Schritt zu gehen. Und für uns im Training war es dann halt so interessant, zum Beispiel das Zentrifugentraining. Ich glaube, das ist das, was man so kennt. Ich hatte da so ein bisschen Schiss vor und dachte so, mal gucken, ob ich mich irgendwie übergeben werde oder so. Und am Ende war das total entspannt, sage ich mal, und war eher so wie so eine Achterbahn. Und wenn ich jetzt auch mit dem Launch vergleiche, hätte ich als auch gesagt, es ist sehr ähnlich. Also schon auch, so man merkt das Adrenalin und es ist wirklich auch noch ein unglaubliches Gefühl. Aber es ist sehr smooth. Also sagen wir mal, das Training war jetzt nicht dafür, dass man sich irgendwie dafür physisch trainiert, sondern eher, dass man weiß, wie sich's anfühlt. Also dass man diesen Schreckmoment dann irgendwie nicht hat. Deswegen sind das, denke ich, so Elemente, die vielleicht dann auch später rausfallen werden. Ich denke, was es immer geben wird, sind die Pioniere im Weltall. Also, dass man wirklich immer noch Leute hat, die eine weitere Ausbildung haben, einfach weil sie, sagen wir mal, so der niedere Erdorbit ist jetzt fast Routine. Wenn man jetzt aber eine Mars-Mission hat, denke ich mal schon noch, dass man sagt, okay, die ersten Leute, die hingehen, die müssen wieder schon auch vorbereitet sein auf alles, was kommen kann. Aber je mehr Vertrauen wir ja in die Technologie haben, desto mehr kann das ja auch weggeben. Also im Endeffekt, den Dragon, den wir geflogen sind, der fliegt auch autonom oder remote-controlled, Mischung aus beiden, zur ISS, ohne Menschen, als Cargo-Mission. Das heißt, sagen wir mal, hätten wir das Training nicht gehabt, wäre das eigentlich so, man hätte die Mission wahrscheinlich auch fliegen können, im besten Fall natürlich, wenn man sagt, so, okay, wir wissen, dass nichts passieren wird, ohne dass wir überhaupt irgendwas trainiert haben. Weil das meiste Training war natürlich Notfalltraining. Und deswegen denke ich eben, je mehr Vertrauen wir unsere Technologie haben, was wir schon gemacht haben und so weiter, desto mehr wird es so sein, so ja, man nimmt einfach eine Person von der Straße, vielleicht irgendwie so einen Crashkurs von einem Monat und los geht's.
Wahrscheinlich, wofür man nicht trainieren kann, vielleicht auch mental sich vielleicht vorbereiten. Ich sitze da jetzt auf einer 70 Meter hohen Rakete und es sind 500 Tonnen Treibstoff unter meinem Hintern. Denkt man an sowas, wenn man da drin sitzt? Also es ja. pumpt ja auch rein, ne? Es wird ja betankt, wenn ihr da drin sitzt, ne? Also
so 35 Minuten vorher fängt das Betanken an. Ja, man, also ich fand der Unterschied für uns, wir saßen in dieser Kapsel und die Kapsel sah ja wirklich gleich aus wie die Trainingskapsel. Wir haben nicht wirklich draußen gesehen, was losgeht, was abgeht. Es war auch Nacht. Wir hatten auf dem Launchpad hatte schon so unseren eigenen Livestream an. Das heißt, wir haben so das Gewitter um uns herum gesehen, dachten so gut, ja. Ich persönlich dachte, wir werden heute eh nicht launchen. Man hat schon so ein bisschen die Sounds gehört vom Betanken, aber die waren auch, sag ich mal, leiser, als ich dachte. Und ich glaube, das Erste, wo es dann so richtig losging, war so die letzten 10 Sekunden davor, wo ich auch gemerkt habe, okay, langsam fängt es an zu schwanken. Das war etwas, was ich vorher noch nicht gesehen hatte. Und dann, wenn die Triebwerke zünden, das ist natürlich auch ultra ein cooler Moment, man merkt wirklich so dieses Rumpeln, dieses nach vorne gepusht werden, sehr sanft, aber dann immer stärker. Und dann war für mich, glaube ich, auch dieser Moment war der Moment, wo ich dachte so, okay, wir fliegen wirklich ins Weltall. Weil davor war meine Attitüde, also wird wahrscheinlich noch verschoben bis morgen. Wir fliegen wirklich ins Weltall und ich möchte gerade nirgendwo anders sein. Ich hätte gedacht, das wäre genau das Gegenteil. Ich hätte gedacht, ich habe super Angst. Aber wir haben, glaube ich, so viel trainiert, dass wir dieses Vertrauen in unser Team hatten, in das Ground-Team, in das ganze System, dass man es einfach genießen konnte.
Ja, das ist, wir kennen ihn ja beide, Hans Königsmann, einer der Vertreter von Falcon 9 und Dragon. Und der hatte mal, bei mir gesagt, wir brauchen eigentlich nur 10 Minuten gutes Wetter. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur ein gutes Wetterloch, durch das wir durchschießen bei so einem Start. Und da muss man halt auch sagen, das ist jetzt unfassbar viel Erfahrung. Die starten sehr, sehr regelmäßig. Das heißt, die können sehr gut einschätzen, wann sie starten, wie sie starten. Und im Zweifel gehen sie für ihr Startfenster, weil sind ja noch andere, die dann die Woche noch starten sollen. Ja,
wir haben sogar auf dem Weg zu unserem Launch und anderen Launch gesehen, man ist in so einem Polizeikonvoi und fährt dann Richtung Launchpad und dann gab es da noch einen Starlink-Launch auf dem Weg zu unserem eigenen Launch. Das war schon sehr surreal, aber für uns war es alle so der Moment, wo wir dachten, so, okay, man merkt, es wird einfach Routine.
Krass. Und du bist jetzt die erste Person, mit der ich reden kann, explizit über die Startphase. Ich meine, ich mache da Livestreams drüber, ich rede da wie der Blinde von der Farbe so und sagt dann so, ja, und jetzt haben wir Main Engine Cutoff oder so. Spürt man diese Phasen? Also so.
Ja, also die Phasen, die man ja hat, sind vor allen Dingen so für das Launch Escape System, dass falls was schief geht, kann man noch separieren. Ich war Pilotin auf der Mission mit Jannike Mikkelsen zusammen und das ist das, was wir uns so ein bisschen anschauen, während wir starten. Die Main Engine Cutoff merkt man, also Miko, total, weil man nach vorne fällt. Auf einmal ist der Schub weg, oder? Das heißt, man wird so nach vorne geschleudert in die Sitzgurte und dann zieht es langsam wieder an bis SECO, also Second Engine Cutoff. Dann fällt man wieder nach vorne, aber dann ist man ja im Orbit. Das heißt, das war für mich auch der Moment, den ich oft beschreibe, wo es dann auf einmal die Schwerelosigkeit, man noch nicht, also ich wusste, dass sie dass sie da ist, aber wenn man nach vorne fällt, aber dann nicht mehr zurück, hat sich mein Körper schon gefragt, so, was machen wir jetzt hier? Also fallen wir jetzt weiterhin? Ich glaube, dieses nach vorne fallen Gefühl war auch noch eine Weile da. Und dann gibt es auch, war es wirklich so Kleinigkeiten, irgendwie so das Ende von einem Zipper, was er auch geschwebt hat und die Gurte, wo man denkt, so, wow, das habe ich jetzt nicht, also es ist ich hätte mir gedacht, das ist wie unter Wasser, aber es ist so viel näher, dadurch, dass man, sag ich mal, sehr viel näher am Geschehen ist, sag ich mal. Und ich fand es super faszinierend. Mir wurde auch sofort schlecht. So konnte ich es mir nicht lange anschauen. Ich habe dann erstmal da gesessen für eine Weile, bis mir besser ging.
Also ich war sehr beeindruckt. Also der Livestream war leider zu einer sehr schwierigen Zeit für das deutsche Publikum. Ich glaube, es war irgendwie 3 Uhr nachts oder so. Also wir haben uns das natürlich trotzdem angeguckt. Und ich weiß, ihr hattet... Schon konnte ich hinten nicht so gut sehen, aber auf jeden Fall, ich konnte sehen, dann hatte ich dafür, dass es richtig Spaß
da. Ich hatte so viel Spaß. Es war so, also das und vor allen Dingen auch die Orbit, wenn wir später drüber reden, das war einfach... Also wie eine super coole Achterbahn einfach mit einem ultra coolen Ausblick und ich glaube, was man lernt in dem Training ist auch eine Sache, nämlich manche Sachen hat man unter Kontrolle und andere nicht und es lohnt sich gestresst zu sein bei den Sachen, die man unter Kontrolle hat, aber manche Sachen, wenn die Rakete, sag ich mal, hochgeht, dann haben wir ein gewisses Spektrum an Sachen, die wir machen können, aber das meiste ist, sag ich mal, die Rakete und deswegen kann man es genießen. So, also es ist wie, ich sag oft, es ist wie, wenn man mit einem Kollegen Motorrad fährt und man vertraut dem Kollegen, dann ist es eine coole Motorrad. Also wenn man auf dem gleichen Motorrad sitzt, dann macht das Spaß. Wenn man Zweifel hat, wenn man dem Kollegen irgendwie nicht traut, ist das schwierig. Dann wird das definitiv eine Horrorfahrt für einen selbst. Und deswegen konnte ich Spaß haben.
ja, ich meine, ein Jahr lang mit der Crew zusammen hart trainiert und aber auch mit der, ich meine, das ist ja die erweiterte Crew, SpaceX Team und die ganzen Leute, die diesen Start ermöglichen und dass man sagt, ey, denen vertraue ich, die machen einen guten Job.
Ja, also für mich war das echt auch ein großer Punkt, wo ich sage, okay, wir kannten alle Leute, die wir in Mission Control gehört haben. Das heißt natürlich, das ist auch sehr viel von dem Vertrauen, finde ich. Man kannte die Leute, die hinter der Mission standen. Als wir wieder angekommen sind, das erste, was mir aufgefallen ist, so, familiar faces. Es war schon, man hat das Gefühl, man ist wieder so zu Hause. Aber es sind wirklich unglaublich viele Leute, die natürlich da auf dem Boden arbeiten, die das Wetterteam, das Wetter sich anschaut, in Mission Control, die das fliegen, die Docs, die da im Hintergrund zur Verfügung stehen, falls was ist. Also, unsere Mission war ja auch ein ganz neuer Orbit. Es war die erste Mission, die über beide Polarregionen der Welt geflogen ist. Das heißt, die Ingenieursleistung, die da reingegangen ist, diesen Orbit zu designen, zu simulieren. Wir sind nach Süden abgeflogen, anstatt normalerweise nach Nordosten. Wir waren die erste Mission, die wieder auf der Westküste zurückgekommen ist von den USA. Es hat sich auch so gesehen geändert, dass wann der Trunk sich separiert. Also der ganze Missionsablauf war anders für unsere Mission.
Du bist ja, glaube ich, sogar ein Dogleg geflogen. Das heißt, du bist jetzt eigentlich gerade geflogen, sondern habt dann nochmal eine Kurve vor Kuba gedreht, glaube ich.
Ja. Und unser Booster hat so einen kleinen Flip gemacht und ist zurück. Also es gab sehr, sehr, sehr viel Ingenieursleistung, die innerhalb von einem Jahr da auch geleistet wurden. Und das finde ich auch sehr beeindruckend, dass wir an einem Punkt sind, dass wir sagen, so hier, wir haben einen neuen Orbit, wir designen eine neue, ganz neue Umlaufbahn und es funktioniert einfach. Das ist doch unglaublich.
Und auch dann nicht dieses typische Never change a running system, lass es mal lieber so machen, lass doch lieber den ISS-Orbit fliegen, den kennen wir doch in- und auswendig, so, ne, so, nee, wir machen jetzt was Neues, ja. Und wie wäre das denn mit den, also es gibt ja so Abort-Szenarien, das heißt im Prinzip über den kompletten Startverlauf, unterschiedliche Zonen, wo dann unterschiedliche Dinge bei einem Abort passieren, so, ne, das Dragon hat diese Super Dracos, die ja eben theoretisch, sobald die Rakete anfangen, wird tanken, kurz vorher wird es ja aktiviert, damit betanken, dynamischer Vorgang mit hochenergetischem Zeugs, dass es einem wegschießen kann. So gibt es auch eindrückliche Bilder von den Tests damals. Und das, ja, dieser Abbruch funktioniert im Prinzip auf dem gesamten Weg bis zum Orbit. Ne?
Ja, das sind dann auch, für uns gab es dann zum Beispiel auch andere Wetter-Constraints, weil wenn man sagt, okay, wir fliegen jetzt nach Süden, an der Küste von Florida entlang, muss man halt schauen, dass wir nicht irgendwie ins Land gepusht werden von den Winden, oder? Dass man möchte natürlich nicht über Land landen, das wäre schlimm für uns und andere. Aber die Wetter-Constraints sind da auch noch ein Punkt. Und ich finde es auch cool, dass es diese Tests überhaupt gibt. Also dass so damals gesagt wurde, okay, wir nehmen jetzt halt einfach hier mal eine Rakete, terminieren die on purpose und dann schauen wir, ob das wirklich funktioniert. Deswegen habe ich mich auch sehr sicher gefühlt, muss ich sagen.
Ich habe ein paar Fragen aus der Community. Und zwar Born112 sagt, gab es eine Situation im Flug, bei der du improvisieren musstest, obwohl eigentlich keine Eingriffe geplant waren? Weil ich meine, du warst ja Pilotin.
Ja, tatsächlich waren wir eine sehr nominale Mission, was ja super ist. Also es hieß, dass irgendwie 80% unseres Trainings haben wir gar nicht angewendet. Ich glaube, ich habe eher improvisiert bei so Sachen, die ich jetzt mit der Schwerkraft gar nicht erwartet hätte. Also das ist auch das, was man nicht trainieren kann, dass wenn man gerade zum Beispiel an einem Experiment ist, das erstmal auszupacken, so, oder erstmal die Sachen zu finden, kommt erstmal einem alles entgegen, weil auch in Containern natürlich Schwerelosigkeit herrscht. Ich weiß, sollte auch so sein, aber man ist auch so, okay. Da muss man sich, sag ich mal, ist es wie eine Expedition organisieren? Mein erstes Mal auf so einer Polarexpedition war auch, glaube ich, mein Eindruck war, okay, ich hatte mein Equipment, man hat so viel Equipment, irgendwie, weiß ich wie viel, Handschuhe, Socken, und ich habe am ersten Morgen erstmal einen von meinen Handschuhen verloren. Aber ich musste raus. Wir haben nur so und so viel Zeit. Hat mich erst total genervt. Ich habe ewig in meinen drei Schlafsäcken irgendwo diesen Handschuh gesucht. Und da habe ich gemerkt, okay, ich brauche ein System. Ich glaube, das Gleiche, wir wussten natürlich, man hat ein System, aber man kann halt keine Sachen ablegen. Und das heißt, man hat so dieses Equipment dann rausgenommen und dachte, okay, jetzt habe ich das hier in der Hand. Ich brauche noch was anderes. Hast dann halt so abgelegt in der Luft. Guck dann, also was anderes. Guck weg, na, okay, es ist weg.
Irgendwie auch Geschichten von der ISS, dass halt also es gibt Equipment-Listen, wo alles ist, aber trotzdem oft weiß man nicht, wo das Zeugs ist, weil es einfach so schwierig durch die Gegend fliegt, oder das heißt irgendwie auch selbst in einem Cargo-Storage, das unintuitiv ist.
Ja, ich glaube, sehr unintuitiv. Und das waren eher so die Sachen, wo ich improvisieren musste, was auch, glaube ich, mehr Zeit eingenommen hatte, als ich dachte dann. Ja, aber ja, so Richtung Manöver hatten wir keine unerwarteten Sachen.
Warst du damals bei diesem ESA-Wettbewerb mit dem Zero-G-Flieger eigentlich mit dem Satelliten oder kannst du Zero-G schon?
Wir hatten ja schon also ich persönlich habe damals nur den Parabelflug organisiert, aber wir haben dann einen Team-Member mitfliegen lassen. Und also ich habe keinen Parabolflug vorher gemacht. Vielleicht ist deswegen auch, warum es so überraschend war, für mich die Schwerelosigkeit, aber es ist auch irgendwie so ein magischer Moment. Also ich hätte den gar nicht vorher schon kennen wollen, weil es, also, es ist eine schöne Überraschung. Es ist nicht erschreckend. Es ist ja kein lautes Geräusch. Oder sonst irgendwas Schreckhaftes, sondern es ist spannend einfach. Ne?
Ja, ich war mit dem DLR in einem Parabelflugkampagne und das war unfassbar, das Gefühl. Also wenn man es dann mal erlebt, dann denkt man so, man will auch gar nicht mehr, dass es weggeht. So. Und ich meine, bei mir waren es dann immer nur so 20 Sekunden so, ne? Also ein bisschen Neid, dass du dir 4 Tage lang erleben konntest. So. Aber das ist schon ein krasses Gefühl. Ja.
Man wird schon wieder so ein Kind, ne?
Weil ja, auf jeden alles, Fall.
Eric und ich, Eric, einer von meinen Crewmembern auch aus Australien, hatten auch mal so einen Wettbewerb gemacht, wer am schnellsten, sag ich mal, die Wasserflasche austrinken kann, weil das Wasser natürlich so am Ende, so am Anfang geht es ganz gut, das zu trinken und am Ende ist es so, bleibt es so am Ende der Flasche, weil es natürlich keinen Grund hat, sag ich mal, zu einem zu kommen. Und dann haben wir halt geschaut, okay, wie kann man es am besten so mit kräftemäßig zu einem bringen, und Eric hat eine Technik entwickelt, aber die war halt sehr langsam, deswegen haben wir uns einen Spaß draus gemacht und einfach mal geguckt, er kann das jetzt hier am schnellsten. So diesen letzten Schluck da auszutrinken, und es waren halt so kleine Details.
Ich mache nochmal zu den Dragon-Systemen zurück. Du als Pilotin, wie trainiert man das? Also es gibt diesen Simulator, glaube ich, der im Prinzip eine 1:1 Dragon-Simulator ist. Der sieht innen so aus, wie das, mit dem ihr geflogen seid. Wie stellt man das sich vor? Trainiert ihr das vorher irgendwie an einem PC, wo ihr diese ganzen Interfaces auswendig lernt und so weiter, und dann geht man dahin? Und ja, was sieht so ein Training aus von so einem System? Ja.
Wir hatten ein Jahr lang Training, also wir hatten so, sag ich mal, ein halbes Jahr lang, glaube ich, so eher noch nicht so viel Training, wo es noch nicht öffentlich war, und dann ging das Simulationstraining los. Am Anfang hatten wir Hausarbeit einfach bekommen, so Theorie, noch nicht die Interfaces, sondern einfach, um das System zu verstehen oder also die Hintergründe, damit man überhaupt versteht, was man da macht, sage ich mal, an den Displays. Das ist jetzt so, also ich hatte ja schon den Hintergrund mit dem Satelliten, es war dann konnte ich viel da transferieren. Auch viel über wie sich der menschliche Körper verhält. Das war dann neu für mich. Weil ich kann mit so Maschinen, okay, vom menschlichen Körper wusste ich nichts. Und also haben wir erstmal so, sag ich mal, gebüffelt. So ein bisschen. Wir hatten ein paar andere Sachen, zum Beispiel eine Expedition in Alaska auch am Anfang, um eben Gruppendynamik herauszufinden, eben wie man mit, wie wir als Team auch kommuniziert haben, einfach auch Zeit miteinander zu verbringen, uns kennenzulernen. Aber richtig, das hatten es ja schon, aber es ist ja nochmal was anderes, wenn man wirklich mit jemandem auf Expedition war. Zentrifugentraining hatten wir damals auch schon. Und dann hatten wir, sage ich mal, schon eine gewisse Basis und eine gewisse Grundkenntnis. Und dann wurden wir aber direkt so hands-on in den Simulator gesetzt. Und das war schon cool. Ich glaube, es war auch sehr hilfreich. Ich glaube, dann erst nochmal Theorie und nochmal am PC hätte jetzt gar nicht so viel einen Unterschied gemacht.
Ihr hatte damals, als ich meinen Tauchschein gemacht habe, jemand gesagt, der macht es am besten nach dem amerikanischen System, weil da sind die Trainingsunterlagen besser, weil in den USA so es ist auf den Schüler ausgelegt, das heißt im Prinzip, wenn man es nicht versteht, dann war es ein schlechter Lehrer, und im deutschen System ist mehr davon wegen, bist du halt ein fauler, dummer Schüler, wenn du es nicht verstanden hast. So, waren die Trainingsunterlagen so, also wirklich so Selbstläufer, dass man sagt, ey, das ist richtig gut aufbearbeitete Trainingsunterlagen, dass man da irgendwie gut durchsteigt? So.
Ja, würde ich schon sagen, ja. Also es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, und ich glaube, wir haben auch, wir hatten einmal so ein Topic bekommen, was wir den anderen auch so gesehen gelehrt haben. Oder? Und das fand ich am besten, weil dann hat man ja wirklich so Verantwortung über so ein Thema. Aber so Flipped Classroom-mäßig, und das hat schon Spaß gemacht.
Die letzten Bilder aus Hawthorne, SpaceX, ehemals Headquarter, da ist ja im Prinzip die Produktionsanlage von Falcon 1 gewesen, Falcon 9 jetzt mittlerweile, auch Dragon, werden auch die Merlin-Triebwerke gebaut. Ist das noch so, dass das alles da wirklich reingequetscht ist, oder dass so der Simulator relativ dicht neben der Fabrik, also der Produktionsanlage ist, oder?
Ja, schon. Also das finde ich aber das Schöne. Also es war für mich das Beeindruckendste auch beim ersten Mal wirklich dort in dieser, so eine Raketenfabrik, wie man sie sich so als Kind vorstellt. So wow, so hier schrauben Leute da dran, und daneben isst man aber Lunch, oder? Oder ist es sehr, sehr viel integriert? Also dass die Leute, die auch wirklich an den Produkten, sag ich mal, die entwerfen, sehen auch, wie es gerade gebaut wird, finde ich super cool. Ich fand das nicht irgendwie gequetscht oder so. Es war halt alles so eine große Pipeline, die aber alles in einem Gebäude gehen.
Also ich mag die Idee eigentlich auch total gern, dass die Entwickler an der Produktion dran sind, so dass sie halt wirklich sehen, was passiert, und gerade irgendwie auch in der Produktentwicklung am Anfang, ja, muss man halt oft was gerade ziehen, sondern das ist dann cool, wenn man im Prinzip mal mit dem Typen am Band oder an der Maschine reden kann, so, ne, und was machen kann. Ja. Du bist die Pilotin gewesen, aber du bist ja Wissenschaftlerin, das heißt im Prinzip war auch naheliegend, dass du die Funktion der wissenschaftlichen Leitung im Prinzip des Fluges eben übernimmst. Ich glaube, über 20 Experimente wolltet ihr machen. Habt ihr alle geschafft, die ihr machen wolltet?
Ich glaube, wir haben alle bis auf eine Wiederholung nicht geschafft. Eins hatte ich noch wiederholt und dann hatten wir ein Subexperiment so gesehen nicht geschafft. Aber das fand ich auch ganz gut. Wir hatten so gesehen eine gewisse Auswahl auch an Experimenten. Wir hätten auch noch mehr so gesehen, wenn wir es so super schnell durchgekommen, hätten wir die Möglichkeit gehabt, okay, hier, wir haben ja noch mal eine Stunde, können wir noch mehr haben. Also ich finde es eigentlich ganz gut, so ein Range zu haben, weil manche Sachen waren nicht einfach einzuschätzen, wie viel Zeit es jetzt brauchen würde. Zum Beispiel sehr viel mit den Exercise Devices. So, es war ja auch sehr viel so herauszufinden, wie ankere ich mich jetzt da so am besten hin, ne, oder mit dem Röntgengerät, so wie ist das beste Setup jetzt hier. Und das heißt also, wir haben, sag ich mal, am meisten geschafft, genug geschafft. So.
Und das fand ich interessant, weil das ist meiner Meinung nach auch anders, weil man hört immer, auch bei den Profi-Astronauten von wegen, dass die Leute sich übergeben müssen und dass es den Leuten schlecht wird, aber dass da nicht so gern drüber geredet wird, weil es halt dieses althergebrachte Supermenschen, und da, wenn das ist, dann bist du eigentlich kein guter Astronaut, wie auch immer, so, aber man braucht halt, der Körper muss sich halt an Sachen anpassen, so, ne? Und ich glaube, direkt der zweite Mensch im All nach Juri Gagarin, müsste ich wissen, aus der Pistole geschossen, der war im Prinzip der erste Mensch, der Raumkrankheit dann irgendwo wo hatte. Ja. Und ich weiß, Chan hatte direkt in seinem Blog geschrieben, von wegen, ja, wir hatten krass erstmal zu kämpfen damit, so, mittlerweile geht es uns gut und so. Ist es auch so ein Teamding, wo man dann irgendwie das zusammen irgendwie durchsteht?
Ja, total. Also ich glaube, es hat so zwei Aspekte für mich. Einmal der Aspekt ist, dass wir wirklich auch eine sehr authentische Mission sein wollten. Und sowas nicht, also so, wenn das Weltall für alle eröffnet werden sollte, dann bringt es ja nicht, Sachen so zu verheimlichen. Ich glaube, zu den Anfängen so von den ersten Apollo, so in der Apollo-Ära, wusste man ja auch nicht, ob es jetzt normal ist oder nicht. Also verstehe es auch schon, dass Leute sagen, so, oh, ich weiß jetzt nicht, ob es an mir liegt, ne, oder ob es jetzt ein generelles Problem ist. Jetzt ist ja etabliert, okay, allen Leuten ist schlecht. So, dann ist es jetzt auch nicht mehr so schwer für uns, das zu sagen. Nochmal zu dir, dass wir selbst, dass wir sehr authentisch sein wollten. Wir haben auch sehr viel von der Mission dann wirklich auch selbst designt. Also neben dem Training haben wir noch eben geschaut, dass wir zum Beispiel sehr viel Outreach-Projekte haben. Den Amateurfunk-Wettbewerb, den wir dabei hatten, hatte ich auch neben der Mission noch designt. Und es hat halt sehr viel, sag ich mal, von der so Kraft und Energie gekostet, das selbst alles reinzustecken. Ich meine, an sich, das ist der Orbit, war schon die Idee, so das Mission Patch. Hatten wir auch so diese, also es war alles sehr, sehr self-made, sag ich mal, von dem Aspekt. Da, wo es, sag ich mal, wichtig war, bei den wissenschaftlichen Experimenten, war es auch wirklich sehr, haben wir es professionell aufgezogen, also hat SpaceX es professionell aufgezogen, im Sinne, dass es einen öffentlichen Call gab und dann konnten sich Leute bewerben, internationaler Call, und dann wurde aus diesem Setting so gesehen durch ein Expertenpanel das nochmal runtergebrochen. Und daraus haben wir dann zugesehen unser ein Profil erstellt. Also das war schon wirklich auch sehr durchgeplant da von SpaceX-Seite. Aber so der Rest, so die, was eigentlich eine Mission ausmacht, warum macht man das überhaupt? Das war auch schon eine sehr lange Phase am Anfang, die erstmal klargestellt werden sollte. So, und jetzt so zu der Erfahrung. Ich glaube, so dieses Übergeben im Weltall ist auch etwas, da konnte man sich gar nicht drauf vorbereiten. Also ich dachte schon, okay, es wird wahrscheinlich unangenehm. Es war aber gar nicht so schlimm. Ich glaube, es unangenehm war eher so, man übergibt sich so. Also ich habe mal meinen Raumanzug ausgezogen und dann war ich immer so, das muss jetzt raus. Und dann übergibt man sich und dann bleibt es aber so am, sag ich mal, am Gesicht kleben, weil es ja Oberflächenspannung und so. Und man denkt so, ist ja so ein kleiner Panikmoment, was mache ich jetzt? Weil es sollte ja eigentlich, sag ich mal, eine Tüte gehen. Ne? Und jetzt ist es aber noch hier und vielleicht muss noch mehr raus. Ich habe es dann gelöst, ich habe es dann so weggewischt und gut war es. Aber es ist nicht so, es ist nicht erstmal weg. Ne? Es ist erstmal noch so, immer noch ein Problem. Und ich habe mich definitiv, also ich habe mich oft übergeben. Auch wieder, als wir gelandet sind, aber das ist ja easy.
Also ich war mal segeln, auch offshore, und da ist auch, bin auch seekrank geworden, und da ist natürlich irgendwie, wenn man wenn dann einer mal anfängt, sich zu erbrechen, oft ist es dann so auf kleinen Raum oder so, dass man durch den Geruch oder so dann man auch muss, weil man sagt, das ist irgendwie schwierig. Dann denke ich mir jetzt bei euch was noch krasser. Ihr habt dann hier eure 3 Telefonzellen, Volumen oder so. Also ich weiß nicht, zieht der Geruch dann irgendwie schnell weg oder so? Oder ist es irgendwie
ich
so?
Ich habe gar nicht so mitbekommen. Ja, das war okay.
Und auf der ISS gibt es ja im Prinzip ja, Ventilatoren, die permanent die Luft irgendwie umwälzen. So ist es in der Dragon auch so?
Ja. Also, das muss ja tatsächlich auch passieren, weil wenn man sich überlegt, ich atme die Luft ein und ich atme CO2 wieder aus. Und wenn hätte man jetzt keine Ventilation, dann würde sich so langsam so eine Bubble bilden vom CO2. Das heißt, man könnte einfach ersticken, wenn es keine Ventilation gäbe.
Im Schlaf vor allem wahrscheinlich so, ne?
Ja,
wenn man sich nicht bewegt.
Genau, wenn man sich nicht bewegt. Und deswegen muss es Ventilation haben.
Ja, okay. Und hört man das? Also jetzt kann man so ein Ventilationsgeräusch?
Ja, also das sieht man, glaube ich, auf den Videos, die ich auch immer poste, hört man so die AC im Hintergrund. Das ist geschenkt.
Und auf die Experimente so ein bisschen hinaus. Ich war total überrascht, dass vor euch noch nie jemand ein Röntgenbild im All von einem menschlichen Körper gemacht hat. Also irgendwie ist es vielleicht auch so ein bisschen so ein New Space-Ding, dass man jetzt einfach so auch alltägliche Dinge einfach ausprobiert, wo man vorher sich vielleicht dachte, okay, ach ja, lass mal irgendwie ein anderes Experiment erstmal machen oder so.
Ich glaube, es war generell ein sehr großes Interesse da in der Community und wir waren halt einfach die Mission, die am schnellsten dann da war. Dahingehend ist es ja auch wieder ein Shift in der Perspektive, dass man sagt, okay, anstatt dass man jetzt, also dieses Gerät war, denke ich mal, schon sehr spezialisiert, aber generell geht es ja darum, dass man nicht so super viel Arbeit in ein Gerät steckt, was nur für Spaceflight ist, für immer und ewig und dann, keine Ahnung, ändert sich was, dann muss man dieses Gerät wieder ändern, sondern dass es halt so ist, okay, wir haben, das ist hier die Auswahl an Sachen, die es schon gibt, so Components of the Shelf, was davon können wir anpassen für einen Raumflug, weil es ja vielleicht mal einfacher für alle Beteiligten. Das war vielleicht auch so bei uns ein bisschen mit dem Röntgengerät, war es so, okay, Zeit ist gut, es war durchgetestet, wir nehmen es jetzt einfach mal mit. Und es ist auch sehr spannend eben für Deep Space Missionen. Wenn man sagt, okay, Knochenschwund ist eine Sache, die passiert im All. Und wenn man sich diagnostizieren möchte, wie macht man das? Braucht man Röntgengerät. Bei Elektronik, wenn etwas schief geht, auf See muss ich dann mal alles aufschrauben oder dann weiß man schon so, oh Gott, das ist jetzt hier so ein 40 Jahre altes Gerät. Ich hoffe, ich mache nicht noch mehr kaputt, wenn ich es aufschraube. Aber wenn man ein Röntgengerät hat, kann man es auch einfach nicht invasiv röntgen. Also daher ist es, denke ich mal, hat es super viel Value für Deep Space Missions, für generell extreme Umgebungen. Das war ja auch, sage ich mal, unsere Forschungsfrage. Wie geht man, oder wie fasst sich der menschliche Körper und man selbst an extreme Umgebungen an? Und dafür fand ich, ja.
Und ich habe auf deinem Instagram-Account gesehen, im Prinzip, ihr hattet dann auch, ich glaube, vom Oberkörper ein Röntgenbild gemacht und ja. Dann habt ihr praktisch einen Sensor auch mit gerönt. Ja. Das heißt, ihr habt die Elektronik direkt auch mitgerönt.
Ja, genau. So, ja. Ja, wir hatten auch Elektronik allein geröntgt mit ganz am Anfang. Aber dann hattest du zufällig, wir hatten so viele Variables ja auch an, einen dieser Sensoren auch erwischt. Dann waren wir so, gut, das ist perfektes Bild, das zeigt beides in einem.
Gab es ein Lieblingsexperiment oder etwas, was dich besonders gefordert hat auf der Mission?
Ja, schwierig, weil alle Experimente waren super cool. Eins, was ich sehr spannend fand von den vorläufigen Ergebnissen auch schon, ist, dass wir ein Experiment zu Navigationsfähigkeiten hatten in so unknown environments. Also das heißt, wir hatten ja 60 Tage, 30 Tage im Flug und dann wieder nach dem Flug und 30 Tage nach dem Flug Daten aufgenommen. 60 Tage nach dem Flug. Und man hat so eine Baseline in so einem Task, wenn man jetzt, weiß ich, so einen 3D-Navigationstask bekommt, dann ist es so, hat man eine Baseline. Im All, glaube ich, war ich ein bisschen schlechter, hatte ich das Gefühl, aber als ich zurückkam, kam mir dieser Task so einfach vor. Also wir hatten ganz viele verschiedene Tasks und ich dachte, das ist ja komisch, dass die Forscher mir ein leichteres Set geben. Und meinte so, nee, das ist das Gleiche. Und haben es auch schon geschaut. Wir hatten auch sehr viel MRIs. In dem Bereich von dem Gehirn, wo es halt auch um so Spatial Navigation gibt, hat sich jetzt mehr so Synapsen und Gewebe sogar gebildet innerhalb von 3,5 Tagen. Und da bin ich sehr gespannt auf die Ergebnisse. Es macht ja irgendwie Sinn, weil man auf einmal muss man umdenken und ist, wow, okay, ich habe jetzt viel mehr Dimensionen und es gibt keine Orientierung mehr. Aber ich hätte nicht gedacht, dass innerhalb von 3,5 Tagen man schon etwas sieht. Das fand ich super spannend.
Da passt ja im Prinzip eine Frage auch aus der Community, weil Colon Taz fragt, wie sehr beschäftigt dich die Nachbearbeitung deiner Experimente und Erlebnisse? Hat das Einfluss auf deinen Job?
Ja, gute Frage. Ja, ich pausiere tatsächlich im Moment immer noch meinen Job, weil Ich dachte mir erst so, ach ja, einen Monat reicht, aber dann habe ich gesehen, das ist doch noch mehr Arbeit. Wir sind eben, wie gesagt, noch mal zur letzten Nachbereitung für die letzte Datenaufnahme nach Florida, nach Kalifornien gegangen. Das war jetzt letzten Monat. Damit haben wir unsere offizielle Datensammlung abgeschlossen, also die Vor-Ort-Datensammlung. Und jetzt ist es, denke ich, eher auch noch so, die richtigen Materialien an die richtigen Leute verteilen, dass das Licht, also dass man sagt, okay, wir haben ganz viele Videos von den Experimenten, dass es an die richtigen Forscher kommt. Das ist jetzt eher das, was mich noch im Nachgehen beschäftigt. Und ich denke auch, wenn man unter den ersten 700 Menschen ist in der Weltgeschichte, dass man ins Weltall fliegen kann, dass man wirklich die Verantwortung hat, diese Reise so gut wie möglich zu teilen. Und das mache ich jetzt auch noch im Nachgang. Und dann freue ich mich auch schon wieder auf meine Forschung.
Cool. Und ich sag mal, ich glaube, du warst mit Abstand die Jüngste im Team. 29. Aber du warst die wissenschaftliche Leiterin. War das klar, Rollenverteilung? Und wenn du sagst, ja, wir machen jetzt Experimente und wir machen es so, wie er das macht?
Ja, doch, ich denke schon. Ich mag unser Team wirklich, weil wir alle unsere eigene Nische hatten an Expertise. Das heißt, es stand gar nicht aus der Frage, wenn Jannike gesagt hat, wir machen jetzt die Lichter aus, um die Aurora zu fotografieren, haben wir das gemacht. Wenn ich gesagt habe, so Leute, auf der Tagesordnung steht jetzt das Experiment, machen wir es jetzt zusammen, haben wir das gemacht. So. Oder sogar, weiß ich, morgens nach dem Aufwachen, ne, haben wir noch einen Reminder bekommen, so hey, ihr habt eben die Forschung vorm Frühstück, hat man das gemacht. Ich denke, also wir hatten auch sehr viel, das Schöne an unserem Thema, dass wir sehr viel, sagt man, sehr viel Achtung, würde ich sagen, vor der Nische von den anderen hatten. Also ich würde sagen, so für mich war es schon eben immer so Mission Commander oder wirklich hat die ganze Mission im Griff, den Orbit, Missionsziele und so weiter. Jannike eben mit ihrer Filmmacherei und Eric dann mit dem Medical Stuff und so der typische Explorer, der typische Abenteurer. Und wir hatten gegenseitig einfach so, wir waren so gegenseitig so unsere eigenen Fanboys und Girls, so wow, so cool die Filme du machst, oder also es war sehr viel so Liebe da in dem Team und ich glaube, das fand ich sehr schön.
Gibt es so einen Moment, wo du weißt, das ist ein Teammoment, das heißt, das wird irgendwie eigentlich ein Außenstehender wird das nicht verstehen, aber dass ihr zu viert in dem Moment wusstet, dass es
jetzt sind wir ein Team so nach dem Motto?
Ja, und das ist was Besonderes, das ist jetzt unser Moment.
Ja, oh, spannend, ja doch. Ich denke schon ein paar, aber ich finde, die Momente gehören so ein bisschen uns, deswegen.
74 Robby fragt, wie ist das tagelang auf engstem Raum ohne Privatsphäre zu leben? Das passt ja eben vielleicht auch in diese Team-Building-Maßen. Wahrscheinlich, wenn man irgendwie mal auf einer Expedition war, dann kennt man das einfach schon, ne? Das ist gar nicht so die Frage.
Ja, ich denke, es waren ja nur 3,5 Tage und wir sind, glaube ich, auch ein Team, wir waren in zwei Sachen ganz gut, was uns geholfen hat. Einmal so klare Kommunikation. Also, dass wir einfach gesagt haben, was wir gemeint haben. Sehr wichtig, dass man da nicht irgendwie immer schön redet oder eben, dass man zum Beispiel gerade sagt, hey, ich brauche Hilfe, ich bin gestresst oder dass man Sachen ansprechen kann, dass man auch das Vertrauen hat. Und das Zweite ist, glaube ich, so Humor. Wir waren eher so der Typ Mensch, dass wenn einen etwas stört, dann nimmt man es eher so mit einem Lächeln. Also sich nicht, wenn ich von irgendwem den Fuß gerade im Gesicht habe, war es eher lustig, so hey, kannst du mal woanders parken, so als dass man jetzt sich da anranzt. Das sind so, glaube ich, die zwei Key Elements, die gut funktioniert haben bei uns im Team. Und ich würde auch sagen, dass jetzt 3 Monate auf See tatsächlich schwieriger waren im Sinne von keine Rückzugsorte als eben 3 Tage. Und es ist ja wie, als wenn man auf Expedition ist in so einem kleinen Zelt, wo man draußen, man kann nicht raus, es ist wirklich kalt und dann ist man da wirklich so fest, sitzt man da fest und wenn du immerhin noch über die Erde so kreist, hast du das Gefühl, du bist irgendwie unterwegs, ne? Also ich fand das gar nicht so beengend tatsächlich, ja.
Vielleicht von Enge oder der Räumlichkeit, Tubitka aus der Community möchte wissen, konntest du schlafen und wenn ja, wie träumt man da oben? Ist das anders als auf der Erde?
Ja, gute Frage. Erstmal, wie schläft man? Wir hatten Schlafsäcke, die man festgemacht hat an so an den Sitzen. Das heißt, man an sich floatet man ja eigentlich nicht weg, aber damit man jetzt nicht ständig irgendwie seinen Kopf irgendwo stößt oder irgendwas, ist man festgemacht in seinem Schlafsack. Man kann, wo auch immer man hin möchte. Ich war jetzt bei den Displays mit Jannike, weil falls was ist, wollten wir es halt sehen sofort. Und dann ist eine interessante Sache, dass der Körper vermisst es, so auf etwas zu liegen. Das heißt für mich, ich konnte gut schlafen, wenn mein Kopf irgendwas berührt hat, so die Panels, so hinter dem Sitz zum Beispiel. Und träumt man anders? Ich war wirklich so kaputt am Ende des Tages, dass ich einfach eingeschlafen bin, dachte ich zumindest. Nur nicht speziell geträumt habe. Tatsächlich hatten wir auch ein Experiment zu Schlafrhythmus dabei und der Forscher danach meinte so, das ist ja interessant, dass du dachtest, dass du gut geschlafen hast, weil du hast wirklich schlecht geschlafen. Da bin ich auch gespannt, was da rauskommt. Ich dachte, ich habe so 8 Stunden im Durchschnitt geschlafen und anscheinend habe ich 5 Stunden im Durchschnitt geschlafen. So bin ich wirklich gespannt. Und ich würde sagen, das Träumen kommt erst, wenn man wieder zurück auf der Erde ist. Also eine Sache ist ja, sich daran zu erinnern, wie es so aussah. Und das andere ist aber, wenn man so das Gefühl hat, es ist wirklich so da. Und das holt mich so ab und zu, also selten, aber ab und zu auch noch ein.
Apropos Schlaf, ich bin am Montag in einem Podcast zu Gast, da bin ich mal der interviewt wird. Der Podcast heißt Hör mal, wer da liegt. Und da liegt man im Bett, weil Pascal wegen der chronischen Krankheit lange ans Bett gefesselt war. Und er hat 2 Fragen an dich und die will ich dir auch fragen. Und zwar, was lernt man in der Schwerelosigkeit, wenn Bewegung plötzlich nicht mehr selbstverständlich ist?
Oh, spannende Frage. Ja, was lernt man in der Schwerelosigkeit? Ich glaube, Geduld zu haben vor allen Dingen. Die Sache ist, wenn man schnelle Bewegung macht, erstens kann einem mehr schlecht werden und zweitens hat man so diesen Impuls, der ja nicht einfach abgebremst wird durch irgendwas, sondern wenn ich mich jetzt irgendwo abstoße, dann schleudere ich jetzt halt gerade schon irgendwas. Und für mich war es am Anfang halt wirklich auch das Problem, nicht irgendwo wegzuschweben einfach. Ich habe irgendwas gemacht und dann dachte ich auf einmal so, jetzt nein, irgendwie ist es da drüben, aber irgendwie will ich da hin, aber wie komme ich da hin? So, und bin dann einfach immer so weggeschwebt von dem, was ich da gerade gemacht habe. Einfach, weil ich so einen Mini-Impuls wahrscheinlich ausgeübt habe, da weil ich mich jetzt nicht festgehalten hatte, weil ich jetzt noch nicht dran gedacht hatte. Und das ist das, was ich am Anfang lernen musste. Also es war wirklich oft, dass ich irgendwie im Röntgengerät geparkt und dann irgendwie aber so, nein, da, jetzt ist es schon weg.
Das ist perfekte Überleitung, weil die nächste Frage geht ein bisschen auch um Geduld oder Rückschläge oder um Hoffnung. Und zwar jetzt gar nicht unbedingt um eure Mission, aber was Raumfahrt vielleicht vermitteln kann. Also was man dadurch, dass wir Raumfahrt betreiben und dass wir die Raumfahrt pushen wollen, was wir da lernen können und was uns das vermitteln kann.
Ja, gute Frage. Also wir haben ja viele Experimente, die generell auf so extreme Umgebungen ausgelegt sind. Und jetzt denkt man, extreme Umgebungen, okay, sind jetzt der Mars oder sind die Polarregion, aber es ist auch schon sowas wie Covid-Isolation oder was, wo man ja auch schon sagt, okay, wow, auf einmal ist man in einer Umgebung, in der man normalerweise nicht ist. Die Regeln sind anders. Das heißt, was wir jetzt spezifisch von der Mission, glaube ich, viel gelernt haben, ist eben so Gruppendynamik wäre eine Sache. Es gibt sehr viel, wenn wir jetzt mehr auf die Forschungsseite gucken, würde ich sagen, wir wissen noch sehr wenig über den menschlichen Körper. Also wir hatten viele Experimente, wo ich mich gefragt habe, so wow, das wissen wir noch gar nicht. Zum Beispiel, wie kann man vorhersagen, dass jemand raumkrank wird? Das sollte, man denkt sich, vielleicht jemand, der auch seekrank wird, aber das ist gar nicht so. Das ist vielleicht sogar antikorreliert. Und man versteht noch gar nicht, wieso, was da überhaupt so passiert, sage ich mal. Wir hatten ein Experiment, wo wir dann zum Beispiel so einen roten und einen grünen Strich hatten und dann hatte man noch eine Brille auf und manchmal sind die aligned und manchmal nicht. Und die Forscher schauen, vielleicht ist das so, sage ich mal, der visuelle Stimulus könnte ein Indikator sein und so sehr, sehr grundlegende Sachen. Das heißt, das ist eine Sache, die wir in der Raumfahrt auch noch lernen werden. Und ich finde, das Spannende ist, das ist so der menschliche Aspekt und dann haben wir aber noch den Technologieaspekt mit der Autonomie. Weil das ist ja so, sag ich mal, das perfekte Explorationsszenario für mich ist, man hat so ein so wie sich bei Star Wars so einen autonomen Roboter dabei, der selbst denken kann, selbst freie Sachen entscheiden kann. Das heißt, die Autonomie wird extrem gepusht. Auch ja zum Beispiel bei Perseverance. Wenn man einen Mars-Rover hat, dann will man ja auch viel Autonomie einbinden, wenn es geht, weil die Kommunikation so lang ist. Aber man hat auch den Menschen, der, sag ich mal, der Treiber ist, der die Neugier auch voranbringt. Und wenn wir auch wirklich drüber nachdenken, eine Gesellschaft im All zu haben, müssen wir auch verstehen, wie verschiedene Hintergründe dort leben. Also nicht nur, sag ich mal, die Testpiloten und nicht nur die Forscher und Ingenieure, sondern die Leute, die die Gesellschaft so, sag ich mal, wirklich ausmachen. Leute, die in der Bildung arbeiten, medizinisches Personal, Schreiner, Köche, all sowas. Und dann, das ist, glaube ich, eher so, man lernt so sehr viele Grundlagen noch mehr in der Raumfahrt.
Ja, das ist auch, also ich meine, 600 Part Menschen oder so waren jetzt schon irgendwie im All. Du bist Wissenschaftlerin, das sind eigentlich sehr wenig Datenpunkte. So in der Medizin gibt es normalerweise sehr die größere Gruppen oder auch einfach, ja, Menschheit gibt es schon eine Zeit lang so von wegen. Man hat Sachen irgendwie, kann man aus Erfahrung sagen, aber 600 Menschen sind wenig und dann diese Sache mit den hochtrainierten Supermenschen, vielleicht die in den letzten 50 Jahren ins All geflogen sind, wo man auch sagt, okay, Kreislauferkrankung oder wie reagiert ein normaler Mensch auf die Bedingungen im All, kann man eigentlich gar nicht sagen, weil die so krass ausgewählt wurden.
Ja, ich finde das Spannende ist, das hat ja auch damals Sinn ergeben, aber Spannende ist, wir haben jetzt als Menschheit verstanden, wie schicke ich den perfekten Menschen für ein System, wo er sich halt dran anpassen muss, also die Raumkapseln damals oder Shuttles und so weiter. Und jetzt ändert sich aber die Fragestellung dahingehend, wie baue ich das perfekte System, sodass es jedem passt.
Nee. Ja, gerade die Woche Exim hatte gesagt, dass sie auch noch mehr darauf trainieren wollen oder herausfinden wollen, wie sie das Training auch noch weiter verkürzen, was bei euch auch eine Rolle gespielt hat. Und jetzt muss man sagen, es gab ja auch Stimmen, die jetzt irgendwie vielleicht gesagt haben, das ist irgendwie eine Touristenmission oder irgendwie die da trainieren jetzt irgendwie ein paar Touris, die jetzt irgendwie ein paar Tage ins All fliegen wollen. Bei dem Dragon Training ist es exakt das gleiche gewesen, was ESA, NASA, JAXA-Astronauten bekommen. Ärgert dich das manchmal, dass irgendwie so die Mission dann so irgendwie so als weltraumtouristisch?
Also mich ärgert es nicht, weil es ja eine Frage, die Menschen einfach haben. Ich finde es ja okay. Ich hätte mich das wahrscheinlich auch gefragt. Ich glaube, wenn man jetzt unter 700 Menschen eben ist in der Geschichte, dann weiß man, dass man die Zeit auch gut nutzen sollte. Für eben Wissensgenerierung. Also ich glaube, mich würde es stören, wenn jetzt so eine Mission wirklich hochgeht und nichts macht, sage ich mal. Weil eben wir brauchen ja noch alle Datenpunkte, die es so gibt. Wir haben auch einige Experimente gehabt, wie man noch einfacher Daten sammeln kann. Zum Beispiel Blut. Hatten wir so ein Device dabei, was man einfach an den Arm kleben kann und hat da so einen kleinen Schnitt gemacht. Und dann war die Frage, okay, wie kriegen wir da jetzt dieses Gut raus? Eric und ich haben da so ein bisschen experimentiert und haben dann so, wie wir ihn genannt haben, den Chicken Wing ins Leben gerufen, ja so.
Eric hat auch die richtigen Geräusche gemacht.
Ja, ist perfekt gewesen. Ne? Das heißt, man hat, wenn man jetzt, sag ich mal, auch sogar Leute ohne irgendwelche Ausbildung hochschickt, kann man Daten sammeln. Das ist ja alles wichtig. Deswegen denke ich, jeder, so sag ich mal, in suborbitale Missionen sind jetzt eher für mich ein Schritt zu, man macht die Technologie ready, sodass man sagt, okay, möglichst wenig hängt von Menschen ab. Und auf der anderen Seite denke ich aber, dass so jeder Mensch dann die Verantwortung hat, wirklich dann auch Daten zu sammeln, so wenn es geht, oder irgendwas Neues zu machen oder Wissen zu generieren oder die Reise zu teilen.
Training, Mission, jetzt Nachbearbeitung, gab's, seit du wusstest, du wirst mit dieser Mission fliegen, im Moment, wo du gezweifelt hast oder wo du eben eine Krise hattest?
Die Krise, ja, ich finde es tatsächlich entspannt, weil im PhD ist es immer schwieriger, niemand sagt einem, was man zu tun hat. Und so ein Training ist entspannt, da kriegt man ja einfach so das Set, das hast du zu lernen. Gut, ich glaube, ich bin auch eher so ein Mensch, ich war am Anfang eher unentschlossen, als wenn ich dann mal eine Entscheidung getroffen habe. Also ich denke sehr lange über die Gründe nach, warum ich eine Entscheidung treffe. Wenn sie dann gefällt ist, dann committe ich dazu. Das heißt, am Anfang habe ich kam ja aus dem Robotik-Hintergrund, ich wusste erstmal nichts über die Statistiken. Wie ist das Risiko da einzuschätzen? Mir war es auch sehr wichtig zu wissen, was für Menschen sind es auf der Mission? Und was wird von mir erwartet auf dieser Mission? Also unter welchen Bedingungen sage ich hier ja? Und dann habe ich mit Chun geredet und war so, ja, was erwartest du eigentlich so von uns? Und er meinte, das Wichtigste, das Einzige, was ich möchte, ist, dass ihr proaktiv mitgestaltet an dieser Mission. Was mich total, also so the best case of the best case, wenn man schon so ein Angebot bekommt, ist. Damit konnte ich mich dann identifizieren. Ich habe auch mit den anderen noch geredet und gemerkt, so, wir sind alle super driven, da wirklich das Beste draus zu machen aus so einer Lifetime-Opportunity. Und dann, das hat mich dann beruhigt. Deswegen würde ich sagen, am Anfang war ich noch, ich würde auch sagen, ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Was man im Training auch lernt, ist eben so diese Flexibilität im Denken, dass man gar nicht mehr so festgefahren ist, sondern so, es kommt, was kommt. Und eben ich habe so einen Teil, worauf ich Einfluss habe, und der Rest muss man einfach mal so das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten haben. So, das wird schon gut, wenn ich es gut mache, wenn ich die Arbeit reinstecke. Deswegen, ja, bin ich eher meine gestresste Person, bevor etwas passiert ist. Eben bei Unsicherheit, Arbeit muss noch reingesteckt werden. Ich möchte wissen, warum ich da ja sage, und dann danach ist es so, okay. Was auch immer jetzt passiert, ist es unter Kontrolle.
Ja, Chun hat ja eure Mission bezahlt oder euch dazu eingeladen. Es geht um viel Geld irgendwo aktuell noch bei Raumfahrt, wo man auch sagen muss, dass es viel günstiger geworden ist. Ich sehe das immer so ein bisschen, naja, das Fliegen vorher, das war auch mal eine Zeit lang, dass es einen sehr, sehr kleinen Teil der Bevölkerung nur zu möglich war. Und ich bin halt fest davon überzeugt, dass wir jetzt anfangen rauszugehen und wirklich den Weltraum den Menschen eröffnen. So, ist das etwas, was trotzdem irgendwie, wo du merkst, dass es die Leute irgendwo beschäftigt?
Ja, ne, also das hat mich, das war auch eine andere Sache, die mich beschäftigt hat. Weil ich denke, im Moment, es ist immer bei Technologieentwicklung so, sehe ich auch bei zum Beispiel den autonomen Booten, die jetzt elektrisch sind, wo einfach viele Sachen noch nicht stimmen. Es ist ein Schritt auf dem Weg zum Endergebnis. In unserem Fall sind wir 4 Personen in einer Rakete, die zum Beispiel auf einem raffinierten Kerosinbasis launcht. Der nächste Schritt wäre dann aber, dass sich 50 bis 100 Leute, je nachdem, wo man hin möchte, auf einer methanbasierten Rakete launchen. Und die Vision dahinter ist ja dann auch, dass man das dann Carbon Captured, um wieder neues Fuel zu produzieren. Also die nächste Stufe finde ich viel spannender als die wir jetzt haben. Aber wir müssen die wir jetzt haben, sage ich mal, ist der Launcher zu der nächsten Stufe. Sonst würde es die nächste Stufe gar nicht geben. Oder es gibt ja auch andere Ansätze irgendwie mit Paraffinen oder dass man sich anschaut, okay, wir sind zu einem gewissen Punkt gekommen, der ist nicht perfekt. Wie machen wir es besser? So, ich glaube, das wäre für mich der Ansatz, hoffentlich in allen Sachen, dass man nicht einfach aufgibt und sagt, ja, das ist einfach schlecht. Zum Beispiel elektrische Boote können wir auch sagen, ja, die Batterie hält gar nicht so lang, wird sich nicht durchsetzen, lassen wir jetzt für immer. So, wir bleiben jetzt für immer bei unseren traditionellen Booten. So, nee, im Moment ist es tatsächlich nicht perfekt, aber was müssen wir verbessern? Okay, in dem Fall die Batterien vielleicht. Wie kommen wir da hin? Und ich hoffe, dass man diesen Ansatz auch für viele Sachen einfach durchzieht.
Ja, und vielleicht auch, das würde ich mir immer so ein bisschen wünschen, so als gesellschaftliche Idee, dass man halt die Leute, die eine Vision haben oder die eine Idee haben, dass man die nicht immer so zerredet oder sagt, ja, das funktioniert eh nicht, weil ihr hattet eine Medaille zu Ehren von Otto Lilienthal dabei. Das heißt, der erste Mensch, der geflogen ist, der hat sich überlegt, ey, ich will einen Flugapparat bauen, der irgendwie auf dem Vogelflug basiert, so ist man ein Gleiter im Prinzip, der hat es einfach umgesetzt und hat es gemacht, so, ne? Und so war es der Motorflug mit Wright Brothers und so weiter und so fort. Und diese Technologiesprünge, die sind ja nicht von wegen, weil sich die Allgemeinheit überlegt, hey, wir sind auf dem Level, wir sollten jetzt Raumfahrt betreiben, sondern es gibt dann Leute, die pushen und sagen, wir müssen das jetzt machen und die gesamte Gesellschaft profitiert davon, so, ne?
Ja, ich denke, es ist niemand gewinnt in einer Situation, wo du zum Beispiel mir jetzt ein neues Startup pitcht und ich sag dir, komm, das wird nichts. Weil, sagen wir mal, das wird erfolgreich. Dann habe ich halt Unrecht und gut, du hast, sag ich mal, niemand hatte was davon, weil das hat dich vielleicht aufgehalten. Oder es wird halt nichts, aber du hast was daraus gelernt. Ja, kann ich mir irgendwas davon kaufen, dass ich sage, also habe ich dir gesagt? So, nein. Es hindert ja eher neuen Ideen und es ist nicht so, dass man dadurch irgendein tangible Outcome hat. Sondern wenn ich jetzt aber andersrum sagen will, du hast deine Idee da, so okay, du willst dir was aufbauen, ich unterstütze dich in deinen Traum, da finde ich cool. So, dann könnte man sagen, wow, du hast da noch mehr Energie, freie Energie, ja, die du nicht dazu aufwenden musst, irgendwie Leute, die dich anzweifeln, irgendwie zu verarbeiten, sage ich mal, und kommst dann vielleicht sogar weiter. Und dann hat jeder gewonnen. Und ich glaube, so dieses, wenn es dem Umfeld besser geht, geht es auch einem selbst besser, ist etwas, was für mich bisher immer wahr war, auch wenn es manchmal so, sag ich mal, vielleicht auch gar nicht so intuitiv ist, weil es auch im ich glaube, wir Deutschen sind auch immer sehr, sehr negativ. Aber auf jeden Fall immer lohnenswert ist.
Ja, mit dem Negativ, da muss ich auch so ein bisschen dran denken. Ich finde, wir sind oft, oder ich finde es lustig, das 19. Jahrhundert ist so, mag ich als Epoche ganz gerne. Und da gibt es im Prinzip die Musikkritiker, Kulturkritiker, die in der Zeit irgendwie einen sehr großen auch statischen Status hatten. Und die haben dann irgendwie Musikstücke auseinandergenommen und so weiter. Und das ist oft dieses, man kann etwas kritisieren, dass es so dazu führt, dass die Leute sagen, oh, der hat Ahnung, der hat das so durch das Thema durchdrungen, der kann das kritisieren, so, und dass das praktisch ein Alleinstellungsmerkmal ist, wenn man was kritisieren kann, so, ne, aber dass es eigentlich für Innovation und für Weiterentwicklung sehr hinderlich ist, wenn man praktisch immer die Kritik als erstes sucht.
So, ich finde, Feedback ist ultra wichtig, aber ich glaube, das ist ja ein Unterschied, ob ich dir Feedback gebe und so gesehen trotzdem die Vision verstehe oder ich gebe dir Feedback, weil eben ich möchte mich jetzt wichtig tun. Und das sage ich auch oft Studis, dass ich das oft im Studium gesehen habe, dass das so sehr viel Judgment auch für Fragen gibt, wenn man Fragen stellt, also, oh, was das weißt du nicht. Und eben dann kommt so, aber ich weiß es besser. Und dann fragt man aber mal wirklich nach. Und dann war, also dann ist es halt nur so eine Sache, die man sagen muss, weil irgendwie alle sagen das Gleiche. Und mit der Kritik eben sehr ähnlich. Deswegen zwei Sachen finde ich immer so sehr wichtig. Also ich finde Feedback wichtig. Ich finde, man sollte es geben. Man sollte es aber immer im guten Willen geben. Und zweitens, Fragen sollte man auch nicht verurteilen, finde ich. Also dann hilft man auch wieder niemandem.
Vielleicht wieder zurück zu eurem Raumflug. Irgendwann ging es wieder zurück. Wie war das eigentlich mit den Beschleunigungen? Ist der Wiedereintritt ist heftiger als der Start, ne? Oder?
Von der Beschleunigung her nicht. Es ist tatsächlich ähnlich in den G-Forces. Aber dein Körper hat sich jetzt gerade an die Schwerelosigkeit gewöhnt. Und es geht zurück auf die Erde. Und dann waren halt schon so 0,5 G, hat sich so angefühlt wie die Schwerkraft. Und da dachte ich so, okay, we are in for a ride. Vor allen Dingen sieht man dann noch so die Erde am Horizont und denkst so, ja, in 20 Minuten sind wir unten auf dem Planet. Auf dem Planet ist auch eine Präposition, die ich so noch nicht so angewandt habe, auf die Erde. Und dann, das war schon heftig. Also da habe ich auch mehr als in der Zentrifuge dann gemerkt, so zum Beispiel Schwierigkeiten zu atmen. Ich habe auch immer gemerkt, so weil den Calls, die Janik gemacht hat, ist dann mal so erst Luft geholt, so und dann 1000 Meter und 800 so. Also das, ich glaube, wir hatten alle dieses Gefühl. Für mich war es auch noch so ein bisschen so, dass ich das Gesicht am Gesicht auch gemerkt, aber ich glaube, es war wahrscheinlich eher so, dass die, also was im Weltall passiert ist, dass die Flüssigkeiten zum Kopf hoch, das weißt du bestimmt, hochgehen. Und dann habe ich das aber auch physisch gespürt, wie es wieder meine Beine zurückging. Das war super strange. Das war schon komisch. Und dann hat man sich einfach so schwer gefühlt. Auf der Erde wieder. Boah.
Okay. Ich hatte mir den Wiedertritt und eure Landung natürlich auch angeguckt. Ihr hattet dann noch, ich würde mal sagen, wahrscheinlich das letzte Experiment der Flugphase, irgendwie den Ausstieg. Im Prinzip ging es ein bisschen auch darum, irgendwann müssen ja Crews mal selber aussteigen. Wir haben nicht die Leute, die sie rausholen. Und ihr solltet praktisch versuchen, so weitestgehend selbst rauszusteigen. Es sah ein bisschen hakeliger aus, als wenn da geholfen wurde. Und so, ich hatte auch das Gefühl, von wegen, dass der Helm, das Visier ist ja dann irgendwie oben und dass das an der Luke irgendwie so ein bisschen hängen geblieben ist. Wie war da eure Erfahrung?
Also erstmal habe ich mich taktisch übergeben, bevor der Livestream an Bord kam. Da dachte ich so, das wird jetzt hier noch gemacht. Und dann habe ich so ein bisschen mit meinen Händen experimentiert und dachte so, ja, das ist ja easy. Aber dann habe ich mich so nach vorne gesetzt und ich glaube, das war der Moment, wo ich so gemerkt habe, boah, okay, also Oberkörper schon schwer. Und dann mussten wir also dieses 15 Kilogramm Gepäckstück da rausholen. Da dachte ich mir so, gut, das kriegen wir jetzt irgendwie hin. Ich habe auch so ein bisschen meine Zeit da genommen. Wir wurden ja, also der Experimentteil daran ist nicht nur, dass wir einfach aussteigen, sondern dass wir es natürlich vorher gemacht haben, Zeit wurde genommen. Dann haben wir es gemacht, Zeit wurde genommen. Wir haben einen ähnlichen Aufsteller auch auf der Erde nochmal getestet, vorher, nachher, um zu sagen, kann man da nicht trainieren? So, also es hatte mehr, also so, das, was es im Experiment macht, war noch mehr Aspekte. Und dann habe ich aber erstmal rausgehievt, so, geguckt, und da war so eine silberne, sehr enge Planke auf dem Schiff, was sich bewegt hat. Ich dachte so, wer hat sich das hier ausgedacht? Das war nicht gut. Also ich glaube, ich habe nicht gemerkt, dass ich hängen geblieben bin, aber ich war sehr konzentriert auf diese Rampe, dann geschafft. Irgendwer meinte so, hier noch zur Kamera winken. Okay, ja, gut. Und dann bin ich aber auch kollabiert. Also ich habe meinen Raumanzug nicht alleine ausgezogen.
Okay. Rusty Dusty aus der Community fragt, wie lange dauert es, bis man sich wieder an die Schwerelosigkeit gewöhnt hat? Und wie lief die Nachbereitung gesundheitlich und inhaltlich? Also du beschreibst es schon irgendwie dann nochmal anders, wenn du dann, ich meine, das ist ja auch noch nicht mal Erde, sondern es ist Schiff. Das heißt, das Schiff bewegt sich ja auch noch so ein bisschen. Das ist wahrscheinlich auch nicht, oder auch schwierig, weil man hat dann interessiert die ganzen Fluide, die in einem rum wackeln und so weiter und man sieht erstmal nichts. Ja. Aber wann war so der Punkt, wo du sagst, okay, nee, ich bin jetzt wieder auf der Erde und ich fühle mich auch wieder auf der Erde?
Schwierig, wir hatten ja, ich würde sagen, also es hat zwei Ebenen. Das erste ist, von dem Schiff wird man mit dem Heli noch an Land gebracht und dann haben wir gleich wieder Experimente gemacht. So, da hat es sich noch nicht so richtig angefühlt, also da merkt man schon wirklich, ich bin wieder zurück, weil man sieht die Leute, die man kennt, sag ich mal. Und der Teil, wo es aber wirklich den Körper nicht mehr stört, war vielleicht so nach 4 Tagen, würde ich sagen, 4, 5 Tagen. Ich war nämlich noch joggen. Also wir sind dann erstmal auch nach Houston, noch mehr Daten aufgenommen, 2 Tage und dann wieder zurück. Und dann war ich dort joggen und das geht schon gut. War aber doch noch, hatte ich doch noch in den Beinen vor allen Dingen gefühlt. Deswegen würde ich sagen, so nach 5 Tagen war wieder alles super, sodass ich auf einmal aufstehen konnte, ohne dass es komisch war.
Etwas, was mich so ein bisschen interessiert hat, was für mich Überraschende ist oder wo ich sage, von wegen, das ist etwas, was unerwartet ist, ist einfach, ne, du hast ja irgendwie dein Leben, bist Forscherin und plötzlich passiert sowas und die gesamte Welt schaut auf dich und die Öffentlichkeit sieht dich. Und das ist so ein bisschen die Frage, hattest du das antizipiert? Wie bereitet man sich darauf vor? War das schwierig für dich? Wie ist das jetzt?
Mhm. Ja, definitiv auch eine Sache, wo ich, ist so ein Big Unknown, oder wo man gar nicht weiß, wie wird das jetzt? Also ich wusste es nicht. Ich habe gern früher schon auch so Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Ich finde, wir Wissenschaftler müssen eben gut darin sein, zu erklären, was wir machen. Aber ich wusste jetzt nicht, okay, was ist, wenn man so unter diesem Druck der Öffentlichkeit steht. Wir hatten ganz, ganz wenig Medientraining. Das heißt, ich habe eigentlich meine eigenen, also die Veröffentlichung kam und die an, und dann war es viel mehr, als ich dachte. Ich dachte, okay, es interessiert vielleicht so ein paar Leute, die Nerds sind, so wie ich.
Der Mo. Ja. Der Mo schreibt.
Und das war es dann so, aber es war ja ein Riesenthema. Also vor allen Dingen auch für uns war es ja gar kein Thema wie Frauen, Männer, Thema überhaupt nicht. Wir waren einfach ein Team, so wie wir waren. Und dann auf einmal war Deutschland auch so total fixiert auf dieses Frauenthema. Und dann, das hat mich, sag ich mal, in der ersten Woche auch so, das heißt man so, okay, Anfragen, welche priorisiere ich, wie gehe ich damit um? Also da musste ich, denke ich, auch viel lernen. Ich glaube, ich bin auch ein sehr, so, sag ich mal, vertrauensseliger Mensch. Ich glaube, das ist in der Journalismus manchmal nicht so gibt. Das heißt, es war ein Lernprozess. Und ich finde aber, learning by doing ist das Beste. Also habe ich einfach geguckt, wie es sich auch richtig angefühlt hatte. Und ja, im Nachhinein denke ich, es freut mich, dass vor allen Dingen auch sehr viel positive Reaktionen kommen. Also sehr viele Leute, die einfach sagen, so, wow, ist das eben super cool, so mitgefiebert haben. Und das berührt mich schon. Da merkt man, dass man so Enthusiasmus wirklich teilen kann. Und ja.
Und gab es da Momente, wo es dir eigentlich ein bisschen zu viel wurde? Also wo du sagtest, okay, es ist jetzt eigentlich im Training, es lenkt mich jetzt eigentlich gerade ab.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte mir schon irgendwie gewünscht, dass das vielleicht von uns ein bisschen weiter weggetragen ist. Wir haben, ich meine, es ist authentischer natürlich, wenn wir selbst auch die PR machen und alles. Für mich ist vor allen Dingen so Social Media ziemlich so nervenaufreibend. Deswegen war es für mich immer sehr eine große Bürde, jetzt noch zusätzlich das zu machen. Ich finde, ich habe es auch so gut wie möglich versucht, zu sagen, so heute oder diese Woche im Training haben wir das gemacht, diese Woche im Training haben wir das gemacht. Und das jetzt auch im Nachhinein dann noch besser zu verarbeiten. Das wäre dann auch zu den Fragen vorher zu der Nachbereitung, um jetzt auch wirklich Zeit zu nehmen, zu sagen, so, das sind eben die Experimente, die wir gemacht haben. Wir haben sie gemacht, weil XYZ, weil ich da beim Training nicht so wirklich, sollte das ja nicht der Fokus sein. Ich finde es aber trotzdem sehr wichtig, das eben weiterzugeben. Deswegen ist es immer so eine Balance, die man dann abschätzen musste, was man jetzt da priorisiert. Ich habe es eben dann so gemacht, minimal vor der Mission, weil Fokus ist wirklich, ich möchte da gute Arbeit als Pilot in meinem Team ableisten. Und jetzt kann ich das gut machen. Das ist immer noch nicht so meine Lieblingssache auf der Erde, aber ich finde, das gehört dazu.
Ich kann es ein bisschen nachvollziehen, dass dieser Fokus, der dann eigentlich in allen Medien sofort war, auf dieses von wegen erste deutsche Frau im All, dass das bestimmt für dich auch nicht so einfach war, weil man jetzt bist du darauf beschränkt, okay, ich bin die erste deutsche Frau im All, also deswegen, aber hey, ich bin Wissenschaftlerin, ich habe da eben die Mission gemacht und so weiter. Es gibt eigentlich viel mehr, was dahinter steht. So, ich finde es ein Tick berechtigt, weil man muss ja was sagen, wir machen schon ewig lang Raumfahrt und warum war Deutschland da so lahm? So, ne? Und es war jetzt nicht so, dass wir gar keine Männer gestartet haben, sondern wir haben ausschließlich Männer und viele gestartet so. Ja. Und dementsprechend kann ich das auch nachvollziehen. Ich muss auch sagen, ich finde es auch fast gut, dass die Medien da so drauf angesprochen haben, weil es den Agenturen ein bisschen Feuer unter dem Hintern gemacht und auch mal gesehen hat, okay, vielleicht haben wir da was verkackt. So. Und jetzt haben wir das ja. Das ist ja auch das Schöne, von wegen, wir haben ja jetzt das Vorbild. Und da würde mich interessieren, ich habe da natürlich schon irgendwie Interviews von dir gehört und ich finde, du gehst super mit dieser Rolle um. Das ist das, so, es geht ja darum, von wegen, das ja. Einfach ein Vorbild zu sein, weißt du, so, dass man ja ein Mädchen was überlegt, was sie mal werden möchte, dass ich besser vorstellen kann, wenn es da einen Role Model für gibt. So. Und wenn du das sein kannst, dann mega cool und dann bist du das auch gern. Aber führt das eben vielleicht dazu, dass man eben, oder ist es Druck bei dir, dass du eben besonders perfekt oder irgendwie sein müsst und denkst, oh Gott, ich muss da jetzt diese Rolle erfüllen?
Ja, oh, gute Frage. Ich denke, ich habe mich auch viel damit beschäftigt, wenn man eben so in den Medien ist, was für ein Bild haben überhaupt die Leute, weil man hat ja immer nur ein Bild von der Person im Kopf, sag ich mal. Es ist ja nie wirklich die Person, die man kennt, also die Person selbst, die man kennt, sondern es ist immer ein Abbild. sage ich mal. Und ich finde, ich habe für mich einfach die Balance gefunden. Ich mache einfach so, oder ich sage die Sachen, wo ich auch hinterstehe und bleib dem treu und versuche nicht jetzt künstlich irgendwie, ich bin jetzt, ich finde es eben, wie ich auch oft sage, bei Vorbildern, entweder man ist es oder man ist es nicht. Aber wenn man jetzt zu sehr auf die Thematik eingeht, dann finde ich selbst, also was mich inspiriert an Menschen ist, ich sehe jemanden, der macht was. So, ich sehe nicht jemanden, der redet darüber, irgendwas zu machen. Deswegen würde ich, also die Antwort, die ich für mich gefunden habe, ist einfach bei dem bleiben, was ich selbst gern vermitteln möchte. In dem Fall, bei diesem Thema ist es an alle so jungen Studis, sich selbst viel zuzutrauen. Ich glaube, man wird oft angezweifelt und ist jetzt, also ich habe es vor allen Dingen oft in der Frauenrolle erlebt. Ich glaube, es kann durch andere Sachen auch sein. So, jeder hat so seine Probleme, aber es ist sehr unterschwellig und kann einen sehr kaputt machen. Also nicht dieses offene, feindselige, so, naja, du hast deinen Job nur bekommen, weil du eine Frau bist, sondern eher dieses, bist du dir sicher? So, und das jedes Mal. Und das würde ich sagen, im Studium war es dann halt schon so nach 4 Jahren, dachte ich so, ja, vielleicht weiß ich ja wirklich, wenn man immer so in diese Rolle dann gepusht wird, ne, dass man halt nichts weiß und oder sag ich mal angezweifelt wird. Und das dann wird der männliche Kollege halt nochmal gefragt, der ja viel mehr weiß. Oder einem wird nochmal Sachen so erklärt. Ich glaube, das ist so eher das, was man nicht so mitbekommt. Unbedingt. Also bei mir war es zumindest so und was einen aber eher kaputt macht.
Ja, also da wären wir irgendwie bei der Toxizität oder das, was ich vorhin meinte mit den Kritikern, ne? Also das heißt, ja. Wir alle haben irgendwie wahrscheinlich den größten Feind, den wir haben, sind wir selbst. Das heißt im Prinzip, dass, um ein gutes, inspirierendes, tolles Leben zu führen, müssen wir mit uns selbst irgendwie im Fallen sein. Aber wenn dann natürlich von außen immer kommt, von wegen, aber ja, das kannst du doch gar nicht, wie soll man die Energie entwickeln? So, ne? Ja. Ich bin mir sicher, dass diese Mission, das Training dieses Jahr unfassbar was mit dir gemacht hat. Aber könntest du benennen, was irgendwie den größten Impact auf irgendwie deinen Charakter oder auf dein Leben irgendwie hatte?
Ja. Ich würde eben sagen, dieses Vertrauen in, wie ich mit Gegebenheiten umgehe, die ich nicht vorhersehen kann. Ich glaube, das ist ja auch, das ist so eine Sache, man ist gestresst, weil man so sich unsicher ist, ob man etwas schafft. Oder man hat mein Vertrauen nicht. So, ich weiß nicht, was passiert und ich weiß nicht, wie ich es schaffe. So, dann ist man gestresst. Ich glaube, für mich ist es jetzt so, dass ich mir denke, ich nehme auch sehr viel von meinem Selbstvertrauen, glaube ich, dadurch, dass ich denke, ich habe ja schon mal XY gemacht, dann kann ich ja das andere auch machen. So, ich habe schon mal eine Satellitenmission geleitet, dann wird es ja nicht so schwer sein, weiß ich nicht, nach Westafrika da zu fahren. Jetzt habe ich natürlich einen hohen Vergleichswert dort. Da kann ich mich zurück wieder berufen. Ich würde aber auch sagen, dass mein Umfeld sehr viel damit einspielt. Dass ich sehr viel zu wertschätzen weiß, wie weit ich gekommen bin durch meine Freunde. Weil ich glaube, alleine wäre ich nicht an diesem Punkt angelangt, sondern ich habe sehr viele Leute in meinem Umfeld, die mich extrem inspirieren und unterstützen. Und ich glaube, das ist mir so beim Launch so den Tag davor noch so einfach bewusst geworden. Wir hatten noch so ein Wave Across und so. Ich habe gemerkt, wow, jeder so von meinen Freunden und Familie ist so ein Vorbild für mich in einer bestimmten Funktion. Und sich so eine Person auch zu seinem Umfeld zu sein, das würde ich gerne Menschen auch mitgeben. So, wenn du jemanden unterstützen kannst, dann mach das. Ja, also ich würde sagen, eben dieses Vertrauen, die Wertschätzung für örtliche Dinge tatsächlich. Und die Aufbruchsstimmung, dass man sagt so, hey, wir stehen erst am Anfang von allem, was passieren kann.
Und das ist auch, was ich vorhin noch meinte, ne, da passiert jetzt noch sehr, sehr viel und irgendwie die Aufmerksamkeit in Deutschland ist noch nicht so groß, wie das große Thema jetzt schon eigentlich ist. Und da würde ich interessieren, siehst du da irgendwo vielleicht Möglichkeiten oder wo du denkst, das ist das, was die Leute inspiriert oder das ist das, was wir irgendwie vielleicht mehr bräuchten?
Was wir mehr bräuchten? Ich glaube, eine Sache, die man selbst machen kann, also ich rede mal so aus meinem Studentendasein, ist so, wir hatten dieses Space-Projekt, was wir gemacht hatten, in unserer Freizeit gemacht. Deswegen war es unser Herzensprojekt. Also ich glaube, wenn man so herausfindet, was so ein Herzensprojekt sein kann, dann hat man so eine Identität darüber auch. Das wäre, glaube ich, eine Sache, die man selbst verfolgen kann. Und ich finde, man hat sehr wenig Zeit heutzutage darüber nachzudenken, was ist jetzt so mein Zweck im Leben? Was ist meine größere Vision? Und sich dafür Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, finde ich, ist eine Sache. So experimentieren ist auch okay. Eben so diese Fehlerkultur, die wir vorhin angesprochen hatten, dass man sagt so, hey, ich habe hier was ausprobiert, aber ich habe es nicht geschafft. Egal, das sind Daten so, dann weißt du, das ist nichts für dich. Das finde ich auch okay. Ich glaube, deine Frage geht vielleicht auch so Richtung Politik. Schneller umdenken. Und ich glaube, da ist wirklich das noch nicht angekommen, dass wir sogar, ich weiß nicht, Raketen haben, die wir wiederverwenden in den USA, oder? Und dass man sagt, okay, man hat vielleicht sich was aufgebaut, aber vielleicht war das gar nicht so eine gute Idee. Wir probieren was Neues, einen neuen Ansatz. Also mehr Flexibilität, glaube ich, würde ich mir da im Denken einfach wünschen.
Und das vielleicht auch, da wären wir bei der Mentalität wieder, vielleicht das, was ich mir da auch so ein bisschen wünsche, ist, die Leute anderen Leuten einfach zujubeln und sagen, ey, ich sehe deine Begeisterung, finde ich cool, dass du die hast und ich verstehe nicht genau, was du machst und so, aber ich finde es geil, dass du die Begeisterung hast und go for it. Ja. So, ne? Und ja, Michael Caine fragt, wo siehst du die Raumfahrt im Jahr 2050? Also 25 Jahren, Vierteljahrhundert Zeit.
Ich hoffe, dass wir da auf jeden Fall schon beim Mars waren. Also das hoffe ich schon. Das ist das nächste Fenster. Das sind wir jetzt 28 oder so. Das würde ich, sage ich mal, so eine Precursor. Also ich meine, wir sind in einer Society, wo wir ja schon täglich irgendwie Updates, also Bilder vom Mars einfach online uns anschauen können. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Aber ich würde mir wünschen, dass wir tatsächlich schon den ersten Menschen dort haben. Dass wir andere coole Missionen auch zu... ja, zum Beispiel, es gibt eine Mission zur Venus, die soll nach dem Leben schauen. Das ist auch eine private Mission, so von Rocket Lab. Also, ich würde mir wünschen einfach, dass wir generell den Schritt gemacht haben, dass wir sagen, okay, wir fangen an, Confidence zu haben, Leute im Weltall für längere Zeit leben zu lassen. Und auch an dem Grad, vielleicht 2050 Grad an dem Schritt sind, dass wir sagen so, okay, wo wäre denn vielleicht cool, irgendwie mal so einen Outpost zu haben? Also, dass man sagt, muss jetzt nicht Mars sein, einfach vielleicht auch so ein Deep Space Environment, also so meinetwegen die ISS ein bisschen weiter weg. Ich finde eher, der nächste Schritt ist dann vielleicht so irgendwie Lunar Gateway oder so, wäre interessant. Dass man sagt, okay, wir haben jetzt wirklich unsere Erde verlassen und sind damit komfortabel. Ich würde mir das wünschen und dass mehr Leute den Zugang auch zum All haben und das erfahren können und experimentieren können.
Würdest du nochmal fliegen und würdest du mit dem richtigen Training, mit der richtigen Mission beim Mars dabei sein?
Ja, ist die Frage, ist es ein One-Way-Trip oder?
Wenn ja, sagen wir, ein Return. Es gibt einen Return, aber es dauert 4 Jahre. So, im Prinzip 2 Jahre hin, obwohl, ne Quatsch, man kann hinfliegen, dann ist man ein halbes Jahr unterwegs, man wartet dann 2 Jahre auf die nächste Conjunction. So, also das heißt, 2,5, 3 Jahre bist du wahrscheinlich schon.
Ich denke tatsächlich schon. Also wenn's, bei One-Way-Trip müsste ich mir noch mal Gedanken drüber machen, aber einfach dadurch, dass es eine, also die Erfahrung, die wir jetzt aufgebaut haben und das dann so weitertragen zu dürfen, das wäre unglaublich. Es interessiert mich da auch einfach, wie, was für neue Fragen kommen dann da auf, die wir noch gar nicht kennen. Ne? Also das wäre schon sehr spannend.
Das ist spannend. Als ich mit Senkrechtstarter angefangen habe, da war das Mars-Thema ja, wenn man in der SpaceX-Bubble drin war oder im Prinzip so in der Mars-Society-Bubble, dann wusste man, die Leute, die das sich überlegen und die da Gehirnschmalz reinstecken, die gibt es schon und die arbeiten daran und die wollen das. Und da habe ich für mich drüber nachgedacht, dass ja, mache ich. Und dann irgendwann bin ich Papa geworden und dachte, oh, ich eben jetzt meinen Sohn so lange allein lassen, dass das dann schwieriger gemacht hat. Weiß, vielleicht will er ja mal dahin fliegen. Aber ich habe ihm mal versprochen, weil wir haben zum Mond hochgeguckt, von wegen, dass wir mal zum Mond fliegen. Glaubst du, in meiner Lebenszeit könnten wir das schaffen?
Ja, also zum Mond, dass das
aber jeder...
Umflug, ja. So. Ich denke schon. Also ja, ich meine, damals Umflug beim Mond hatten wir ja schon vor der Apollo, also im ersten Apollo-Programm hinbekommen. Deswegen, also das sollte mindestens drin sein, hoffe ich mal. Ja, jetzt habe ich meinen Gedanken gerade verloren.
Aber das ist schön. Dann werde ich hier meinem Sohn sagen, ich habe mit einer Astronautin gesprochen und die hat gesagt, wir fliegen mal zum Mond.
Ich habe ja auch noch die Sticker, die mit im Weltall waren, die ich mitgenommen habe. Ich finde es einfach ein super cooles Projekt. Ich finde, wir brauchen mehr Enthusiasmus für Weltraum in Deutschland. Ich kann sie auch mir ausholen, was der SpaceX-Tüte. Finde ich schön.
Mega. Senkrechtstarter war wirklich im Weltall. Abgefahren. Gabia, vielen, 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 vielen Dank.
Danke dir.
Das kriegt einen Ehrenplatz und
fürs Weitergeben, von der Begeisterung an die Community, weil ich finde das echt wichtig.
Dankeschön. Mega cool. Robia, vielen, vielen Dank. Das, ich finde eure Mission unfassbar schön, unfassbar inspirierend. Ich glaube, wir haben das gerade auch gebraucht. So. Und das ist eine schöne Nachricht. Und ich glaube, das ist ein Startpunkt. Und ich habe das Gefühl auch tatsächlich, dass eure Mission auch im deutschen Sprachraum ein Funke war, den es so ein bisschen vielleicht gebraucht hat. Und wir beide sind sowieso davon überzeugt, dass die Raumfahrt noch vor viel, viel Größerem steht und so. Aber ich freue mich total, dass jetzt losgeht, dass noch viel mehr Menschen sich daran freuen können und damit vielleicht einen Optimismus für die Zukunft entwickeln können. Und
absolut. Also ich finde immer, groß zu träumen braucht mehr Mut, als Kritik zu üben. Deswegen gebe ich immer Leuten gerne mit, so traut euch, groß zu träumen und das auch zu sagen. Und dann findet ihr die Leute, die euch darin unterstützen.
Und ich bin mir sicher, dass du auch deinen Weg machen wirst und bin sehr gespannt, was wir von dir noch hören werden. Und ich bleibe sicher in Kontakt und vorhin kurz drüber mit dir gesprochen. Vielleicht komme ich mal in Trondheim vorbei und schaue dich als Forscherin dann. Und dann habe ich natürlich richtig Lust, auch über autonome Schiffe was von dir zu lernen.
Ja.
Und ich bin sicher, ihr auch, oder? Schreibt mal in eure Kommentare, ob euch das zusätzliche Raumfahrt auch interessieren würde. Ich hoffe, euch hat dieses Interview genauso viel Spaß gemacht wie uns beiden und kann euch nur wünschen, dass ihr Spaß an der Zukunft der Raumfahrt habt. Die wird nämlich unglaublich. Die Zukunft, die ist schon losgelaufen. Und wie immer bei mir, immer schön senkrecht bleiben. Bis ganz bald. Euer Vaughn.